Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Starting Grid, die Formel-1-Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld. In Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Der Konstrukteursweltmeister der Formel-1-Saison 2023 steht fest und heißt Red Bull Racing. Diese Nachricht dürfte keinen so wirklich überraschen, aber jetzt hat das Team aus Mittenkeens eben auch ganz offiziell den Sack zugemacht, und zwar am vergangenen Rennwochenende beim großen Preis von Japan in Suzuka. Aber nicht nur Red Bull hatte Anlass zum Feiern, sondern auch McLaren. Die haben nämlich das erste Doppelpodium der Saison eingefahren, und damit gab es auch das erste Podium in der Formel-1-Karriere von Oscar Piastri. Das und mehr wollen wir heute besprechen, hier bei der Rennanalyse von Starting Grid, dem Formel-1-Podcast auf meinsportpodcast.de. Ich bin Sophie Affelt und ich begrüße natürlich wie immer herzlich auch meinen Co-Moderator Kevin Scheuren, bei dem ich hoffe, dass er sich auch vom frühen Aufstehen am Wochenende inzwischen ganz gut erholt hat. Hallo Kevin.
Tatsächlich nicht, aber das passiert halt. Ich meine, du bist ja auch älter geworden am Wochenende. Erstmal noch herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag nachträglich an dieser Stelle.
Vielen Dank.
Also wenn du in mein Alter kommst, was ja zum Glück noch ein paar Jahre dauert für dich, dann wirst du merken, dass das nicht mehr so einfach geht. Also es hängt mir noch ein bisschen nach, aber es war ja ein sehr, sehr interessantes Wochenende. Deswegen freue ich mich sehr, dass wir hier drüber sprechen dürfen.
Ja, also mir geht es ehrlicherweise auch schon ähnlich, und ich bin ja noch, wie du sagst, ein paar Jahre jünger, von daher. Aber es ist schon besser als nach Australien, also von daher, ich habe auch ein bisschen dazugelernt. Ihr kennt es, wir sind natürlich nicht nur zu zweit, sondern auch heute wieder zu dritt unterwegs, und heute haben wir quasi unser Video-Mastermind Daniel Windolf mit dabei. Daniel ist unter anderem zuständig dafür, dass ihr die ganzen Videos auf YouTube, auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de sehen könnt, beispielsweise auch dieses hier, falls ihr den Podcast gerade auf YouTube verfolgt. Und Daniel ist da auch öfter mal vor der Kamera zu sehen, aber gerade die aus dem Podcast kennen ihn vielleicht doch nicht, weil es ist schon so ein bisschen länger her, als er das letzte Mal mit dabei war. Deshalb freue ich mich sehr, Daniel, dass es heute mal wieder klappt.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch. Ich glaube, das letzte Mal war ich Anfang 2021 von der Saison dabei, also schon ein bisschen her mein letzter Podcast. Und es war auch bisher mein einziger, also Nummer zwei heute. Ja, ich freue mich sehr. Und wie du schon richtig sagst, wenn der Podcast zu Ende ist, dann geht meine Arbeit quasi erst richtig los. Und ich freue mich sehr auf den Podcast.
2021, da war ja ich noch nicht mal dabei. Oder? Stimmt. Das hätte ich jetzt wiederum schon gedacht.
Aber da gab es noch andere Leute hier.
Genau, da haben wir dann auch Premiere heute zusammen, genau. Und ja, werden, wie gesagt, einiges zu bequatschen haben, aber erstmal Ehre, wem Ehre gebührt, würde ich sagen. Ich habe es eben im Intro schon angesprochen, der Konstrukteurstitel ist vergeben und abgesichert hat ihn, natürlich muss man ja fast sagen, Max Verstappen, und zwar mit seinem 13. Saisonsieg, Daniel. Wir haben die Leistung hier auch im Podcast von Red Bull in diesem Jahr schon ja sehr oft herausgestellt, und es war ja auch eigentlich wirklich nur noch eine Frage der Zeit, bis man dann auch statistisch nicht mehr zu schlagen ist in diesem Jahr. Aber deine Meinung haben wir zu dem Thema natürlich noch nicht gehört, daher die Frage auch an dich. Was hat dich besonders beeindruckt an der Leistung von Red Bull auf dem Weg zu diesem Titel?
Einfach diese abnormale Konstanz. Also wir haben ja wirklich dieses Jahr so viele Teams, dann also ab Platz 2, sage ich mal, wo immer mal wieder ein anderes Team schneller ist auf diversen Strecken. Wir haben mal Ferrari, die jetzt wie in Singapur gut ausgesehen haben. Am Anfang der Saison Aston Martin, Mercedes hat man zwischendrin hoch gehabt. Also das ist, haben wir auch heute dann in dem Strategievideo, was wir auf Formel 1 die hochgeladen haben, gesehen, wie die Rennpace der Top-5-Teams sich verändert hat, vom ersten Rennen bis jetzt zum, ich glaube, 15. Das Rennen war das jetzt. Und man sieht so richtig, wie das so Wellen sind bei jedem Team. Und Red Bull hat einfach so einen Nullpuls. Also unten war das beste Team immer das Beste. Dann bei Singapur war so ein kleiner Hüppel. Und ja, es ist einfach sehr beeindruckend, wie konstant dieses Team ist. Wenn man von Team sprechen kann, weil der zweite Fahrer lief ja leider nicht so gut ab. Perez, weiß ich nicht, was da mit ihm los ist. Man kann es irgendwie gar nicht so genau fassen. Ist dieses Team wirklich das beste Team? Ist das Auto wirklich das schnellste Auto? Oder ist es dann halt wirklich einfach Max Verstappen, der das Auto so bewegen kann, dass er halt diese Konstanz da reinbringt? Schwierig zu sagen. Es muss wahrscheinlich irgendwo schon das Auto sehr, sehr gut sein, sonst wird es nicht funktionieren. Aber ja, also die Konstanz ist beeindruckend. Und ja, da kann man ja schon fast leider sagen, dass die nächste Saison wahrscheinlich genauso weitergehen wird.
schauen wir erstmal, aber ja, es ist auf jeden Fall wirklich sehr beeindruckend, da kann ich dir nur recht geben. Über Sergio Perez werden wir natürlich auch nochmal sprechen müssen in Kürze, aber lass uns kurz nochmal auch bei der Teamleistung bleiben. Ich glaube, Red Bull dürfte damit jetzt sogar das Team sein, das in der Formel-1-Geschichte den Titel am frühesten geholt hat, mit noch 6 Rennen, die noch ausgetragen werden. Gut, ich glaube, bis jetzt hatte den Rekord McLaren 1988, die haben, glaube ich, den Titel 5 Rennen vor Schluss geholt, aber ehrlicherweise muss man natürlich auch dazu sagen, dass die da auch nur 16 Rennen hatten. Also das verzerrt es dann natürlich auch etwas. Aber ja, trotzdem wirklich spannend, über welch langen Zeitraum auch Red Bull jetzt mit Ausnahme von Singapur diese Leistung aufrechterhalten konnte, gerade weil die Saison eben ja auch so lang ist, finde ich. Und ja, Kevin, also dass Red Bull jetzt nicht nur ein Dosenhersteller ist oder in der Formel 1 fährt, um eben die Dosen zu bewerben, das ist ja, glaube ich, schon länger klar. Es ist ja auch nicht der erste Titel, sondern eben jetzt auch schon der 6. Damit kommen sie auch in der ewigen Bestenliste. Ja, immer näher ran, auch an die Teams weiter vorne. So für die Spitze reicht es noch nicht, aber auch McLaren und Mercedes, die sind zumindest nicht mehr so weit weg. 2 Titel fehlen da jetzt noch auf die haben jeweils 8. Was glaubst du, wie viel Red Bull dieser Titel jetzt bedeutet? Weil man muss ja eigentlich sagen, dass zumindest in der Regel der Fahrertitel doch ein bisschen höher gewertet wird, auch teamintern, als der Konstrukteurstitel.
Ich glaube eine ganze Menge, weil es jetzt im Grunde genommen der erste Titel seit 2 Jahren, also 21, gut, da hat man den Konstrukteurstitel nicht gewonnen und letztes Jahr hat man noch so ein bisschen diese Nachwirkung vom Budget Cap gehabt. Also ich glaube, dadurch, dass das jetzt der erste Titelgewinn on merit, sagt man im Englischen, glaube ich, war. Das ist ja vorher auch on merit gewesen, also aus eigenen Stücken. Er hat das schon einen besonderen Stellenwert. Und eben weil die Saison auch so unfassbar dominant war. Also hat man ja selten gesehen, dass ein Team so eine Dominanz hatte wie Red Bull. Also ja, bei Mercedes war es natürlich auch dominant, aber ich habe das Gefühl, dass das, was Red Bull diese Saison abzieht, noch ein bisschen mehr ist als das, was Mercedes abgezogen hat, weil Mercedes hatte ein Stück weit dann doch auch Konkurrenten, also Ferrari zum Beispiel mal, ja, da hört es auch schon auf, aber ja, es ist beeindruckend und ich glaube, das ist schon, das hat man auch Dr. Helmut Marko angemerkt, finde ich, bei Sky und beim ORF, die ja am Wochenende übertragen haben, wann immer er darüber geredet hat, wurde er schon fast emotional, also war schon ergriffen davon, das ist eine besondere Leistung und da kann das Team, muss man ehrlicherweise sagen, weil es nun mal eine Gesamtleistung ist, von der Autokonzeption von Adrian Newey und seinem Team bis hin zur Boxencrew, die halt bei den Boxenstops, außer in Japan, muss man ehrlicherweise sagen, da war Red Bull nicht so gut dabei bei den Boxenstops, verhältnismäßig, dass die einfach eine tolle Arbeit machen. Das ist ein hochverdienter Titel. Ich denke, da kann man echt stolz drauf sein und das muss erstmal jemand einholen. Also das ist schon was, wo die anderen Teams noch einiges zu bohren haben, auch für die nächsten 1, 2, 3 Jahre.
Ja, das ist ja auch für Honda eine nette Geschichte, ne? Dass sie diesen Erfolg genau auch jetzt in Suzuka feiern konnten. Ne?
Absolut. Also das, ja klar, aus sentimentalen Gründen freut man sich für Honda. Honda, glaube ich, beißt sich schon so ein bisschen in den Hintern, dass man diese Red Bull-Partnerschaft jetzt ja nicht mehr hat. Ist ja nicht absehbar, ob das mit Aston Martin in die richtige Richtung geht, weil es bei Aston Martin einfach nicht in die richtige Richtung geht. Also jeder Titel, den Honda jetzt bis 26 gewinnt, ist natürlich ein toller Titel fürs eigene Prestige und wird jedes Mal eine Erinnerung sein, dass man da was ganz Besonderes hatte, nach diesem doch sehr bösen Partnerschaft mit McLaren vor vielen, vielen Jahren mittlerweile ja schon. Dann hat man alles richtig gemacht, zu Red Bull zu gehen und das passt einfach zusammen. Ja, und von daher, klar, ist es ein toller Moment für Honda, in Suzuka Weltmeister zu werden, aber es ist halt eben auch so eine kleine Erinnerung, dass man vielleicht unnötigerweise da was aufgibt, was man in ein paar Jahren bereuen wird, dass man es nicht mehr hat.
Ja, auch ein guter Gedanke, auch auf der anderen Seite nochmal, hast du völlig recht. Lass uns auch nochmal einen genaueren Blick auf das Rennen am Sonntag aufwerfen, beziehungsweise auf das gesamte Rennwochenende, Daniel. Es wurde ja auch viel gerätselt nach Singapur, woran es jetzt lag, dieser plötzliche Performance-Abfall und ob die technischen Direktiven vielleicht doch eine größere Rolle gespielt haben. Ich glaube, jetzt kann man sagen, eine zentrale Ursache kann es zumindest nicht gewesen sein, weil es war ja eigentlich wieder alles beim Alten. Aber ich finde zumindest, es schien so ein bisschen so, als hätte Max Verstappen das Singapur-Wochenende trotzdem noch so ein bisschen im Hinterkopf gehabt. Ich meine, wir wissen ja auch, wenn er eins hasst, dann ist es verlieren. Hattest du auch den Eindruck, dass er vielleicht noch mal so ein bisschen extra motiviert in das Wochenende in Suzuka gegangen ist, nach dieser Niederlage in Singapur?
Ja, auf jeden Fall. Er war ja schon in Singapur so ein bisschen am Funk, sehr, sehr angefressen, schon bei jedem freien Training. Also das hat bei ihm auch schon ein bisschen Nerven gezeigt, finde ich. Und er war dann ja auch in Japan ein bisschen flapsig bei den Presserunden. Hat ja auch dann diverse, ja, ich will nicht sagen Schimpfwörter gesagt, aber schon so ein paar Sachen, die irgendwie ein bisschen drüber waren, fand ich. Hat er eigentlich gar nicht nötig. Also ich kann es gar nicht nachvollziehen, warum das bei ihm so ist. Er könnte sich wirklich da zurücklehnen und sagen, hier, ich fahre gerade einen Rekord nach dem anderen ein. Das ist die erfolgreichste Saison für einen Fahrer, die es jemals geben wird oder gegeben hat und vielleicht auch für lange Zeit gibt. Was schert ihn da, wenn es dann mal ein Wochenende nicht so gut klappt? Und ja, mit ein bisschen Rennglück wäre er sogar noch aufs Podium gekommen. Nicht auszudenken, wenn sich bei dem Russell-Unfall, wenn er noch vielleicht Norris hinten drauf fährt und er kriegt in der letzten Kurve Leclerc noch, dann steht er auf dem Podium. Also so schlecht war es nicht und seine Pace im letzten Stint war ja auch nicht so schlecht. Also ich kann es nicht nachvollziehen, warum er dann da so ein bisschen patzig war und flapsig in Japan, aber ja, es gehört wohl dazu. Also vielleicht so ein bisschen Show mag er dann, glaube ich, auch. Das hat er ja immer Hamilton nachgesagt, dass er der Showmaster ist, aber ein bisschen Show braucht er, glaube ich, auch.
Ja, das stimmt. Also da soll mir keiner sagen, dass er das nicht auch mitmacht, das Spiel. Also ja. Da ist Max Verstappen definitiv kein Kind von Traurigkeit.
Aber an seiner Leistung kann man zumindest absolut nichts aussetzen an diesem Wochenende, würde ich sagen. Also ist er wirklich von Freitag bis Sonntag eigentlich ja, unschlagbar unterwegs gewesen, aber genau. Auch wirklich wieder auf sehr, sehr hohem Niveau. Gerade der Samstag ist, glaube ich, bei vielen auch hängen geblieben, diese Quali-Runde. Gerade in Sektor 1 durch die S-Kurven, wo er ja, ich glaube, 4 oder 5 Zehntel auf Oscar Piastri auf Platz 2 rausgeholt hat und die dann auch die ganze Runde nicht mehr hergegeben hat. Also das war ja schon auch eine richtige Fabelrunde. Und auch am Sonntag war das eben, ja, ein klassischer Max Verstappen, sagen wir es einfach so, wirklich wieder überragend unterwegs gewesen, Kevin. Aber so ein bisschen haben dann doch auch mehr Leute auf seinen Teamkollegen geschaut, hatte ich den Eindruck, auf Sergio Perez, weil der hatte einen absoluten Chaos-Sonntag hinter sich, das kann man wirklich so sagen, ist schon am Start nicht sonderlich gut weggekommen, hatte dann eine unglückliche Kollision mit Lewis Hamilton, ja, wo man, glaube ich, ihm ja, das wirklich auch noch als unglücklich auslegen oder als Pech auslegen kann, aber danach, da wurde es auf jeden Fall nicht besser. Er hat dann eine Strafe noch kassiert, weil er unter Safety Car an Fernando Alonso auf dem Weg in die Box vorbeigefahren ist, also ihn überholt hat, was ja verboten ist. Das schon mal auch auf seine Kappe gegangen, kann man sagen. Er hatte dann einen kaputten Frontflügel ja schon gehabt durch die Kollision am Start. Daraus wurde dann noch ein weiterer, nämlich nach einer Berührung mit Kevin Magnussen, und auch aus der vorhandenen Strafe wurden dann 2 dementsprechend. Und dann kam ja auch noch diese komische Aktion dazu, wo er dann nochmal rausfahren musste, um diese Strafe dann noch abzusetzen, abzusitzen, so heißt es im richtigen Deutsch, obwohl er ja das Auto eigentlich schon abgestellt hatte. Also das war wirklich ein rabenschwarzer Sonntag für den Mexikaner.
Ja, und wieder mal Wasser auf die Mühlen von den Kritikern, ja, die ihm nachsagen, dass er nicht mehr gut genug ist, um im Red Bull zu sitzen. Und ich sag mal, für ihn selber ist es, glaube ich, gerade die schwerste Situation, die er bei Red Bull hatte. Obwohl er Vertrag hat für nächstes Jahr, bohren ja im Grunde genommen alle an ihm herum und sägen an seinem Stühlchen. Und er kann einem schon auf irgendeine Weise fast leid tun, weil ich glaube, er schon alles versucht, was ihm möglich ist, das hinzubekommen. Aber dann passieren ihm so Dinger wie dieser Zusammenprall mit Magnussen. Ne? Das passiert ihm jetzt im zweiten Rennen zum zweiten Mal irgendwie auf die gleiche Art und Weise. In Singapur war es, was Alexander Albon, den er erwischt hat. Und das darf ihm halt irgendwie nicht passieren, weil da muss er besser sein. Das darf so nicht sein. Und natürlich wird es da nicht besser, wenn dann gleichzeitig ein Liam Lawson im Alpha Tauri gut performt oder ein Daniel Ricciardo immer noch dran klopft und die Aufmerksamkeit ist natürlich eher bei Sergio Perez, weil ich glaube, so die Formel-1-Gemeinschaft irgendwo auch Veränderungen möchte. Weil die Formel-1-Gemeinschaft, glaube ich, möchte das, und zu der Formel-1-Gemeinschaft beziehe ich Journalisten genauso ein wie Fans, dass Max Verstappen Konkurrenz bekommt. Und die größte Konkurrenz kann halt erstmal aus dem eigenen Team kommen. Und das ist Sergio Perez einfach nicht. Und das wird Sergio Perez, auch wenn ich zu denen gehört habe, die ihn auch irgendwann stark geredet haben, gerade zu Beginn der Saison, nehme ich mich ja nicht jetzt raus aus dieser in Anführungsstrichen Verantwortung, weil ich glaube, es auch wichtig gewesen wäre, dass das noch mehr passiert, weil auch wenn Fahrer oder Sportler sagen, sie lesen nicht das, was in den Zeitungen steht, wenn du immer wieder, und du liest es ja unweigerlich und es wird dir auch unweigerlich zugespielt, wenn du dann immer liest, du kannst es nicht, du packst es nicht, dann glaubst du es irgendwann. Und andersrum kann das genauso funktionieren. Ja, also ich erinnere mich noch daran, wie Rosberg eigentlich 2016, Ende 2015, Anfang 2016 stark geschrieben wurde auch. Ne? Also da hat man auch gesagt, nächstes Jahr, oh, Rosberg 5 Siege in Folge, da ist jetzt die Konkurrenz da. Und bei Perez hört man immer nur, ja, warte mal ab, der wird abkacken und das wird eh nix. Und das passiert ihm jetzt leider so ein bisschen. Und das war in Japan wieder mal ein Wochenende zum Vergessen. Er findet keine Erklärung dafür wirklich, obwohl er immer sagt, er hat Erklärungen dafür. Aber wie soll er sie benennen, wenn ich persönlich glaube, er hat sie einfach nicht. Ich habe Kritik gelesen unter dem letzten Livestream am Sonntag und auf dem YouTube-Kanal von Formel1.de, dass es doch offensichtlich ist und dass wir das doch merken müssen, dass das Auto auf Verstappen abgestimmt ist. Natürlich ist es das. Also ich glaube, da diskutiert ja keiner drüber. Aber ich glaube, die Qualität eines Fahrers zeigt sich ja dann, wenn er trotzdem in der Lage ist, auch wenn das Auto eher auf den anderen entwickelt oder abgestimmt ist, das dann hinzubekommen. Dass es geht, zeigt der Mercedes zum Beispiel. Ich glaube, dass es geht, zeigt auch Ferrari zum Beispiel. Ja, wo man auch vielleicht ja das Auto natürlich irgendwo nach dem Gusto eines Fahrers entwickelt, weil du kannst einfach kein Auto nach beiden Fahrern entwickeln, weil zwei Fahrer das Gleiche wollen. Trotzdem ist die Qualität dann einfach da, dass der Fahrer, auf den es jetzt nicht 100% entwickelt ist, trotzdem näher dran ist an seinem Teamkollegen. Und da ist Perez einfach zu weit weg. Plus die Fehler, also das war keine Werbung für ihn. Ich wünsche ihm jetzt, dass er in den letzten Saisonrennen, wo jetzt seine Aufgabe noch drin besteht, Zweiter zu werden in der Fahrerwertung, und das muss er dringend werden, weil sonst werden die Diskussionen nicht aufhören, dass er sich da wieder fangen kann und er die Ergebnisse einfährt, die er braucht, um zu zeigen, ja, ich möchte eigentlich auch gerne über 2024 hinaus noch hier bei Red Bull bleiben, weil das ist natürlich der Vertrag seines Lebens. Was Besseres kriegt er nicht mehr. Und mal gucken, wie er es die letzten 6 Rennen übermacht.
Christian Nimmervoll, der war ja auch im Livestream am Sonntag der Meinung, dass er aktuell noch die ideale Nummer 2 ist für Max Verstappen. Die Frage ist natürlich wirklich, wie sieht das dann auch im kommenden Jahr aus? Sollten denn andere Teams auch über den Winter hinaus oder über den Winter rankommen? Ja, das werden wir dann im kommenden Jahr sehen. Aber ja, dann war es vielleicht auch so ein bisschen symbolisch dieses Wochenende für den Rest der Saison, dass Max Verstappen eben derjenige ist, der am Ende mit dem Team diesen Titel feiert mit einem Sieg, während Sergio Perez eigentlich gar nicht zum Feiern ist nach diesem absoluten Katastrophenrennen für ihn. Ich hatte eben diese eine kuriose Situation schon angesprochen, Daniel, die es da gab im Rennen. Da können wir jetzt zum Abschluss dieses Takes auch noch mal kurz drüber reden. Ich hatte es eben schon erläutert, Sergio Perez, der hatte das Auto ja eigentlich schon abgestellt, bis sie im Team dann aber aufgefallen ist, dass sie diese 5-Sekunden-Strafe, die Perez für die Kollision mit Magnussen kassiert hat, ja noch gar nicht abgesessen hat. Und das kann ja theoretisch, muss nicht, aber kann eine Folge für Katar auch bringen in Form einer Startplatzstrafe. Das wollte man natürlich um jeden Preis verhindern und hat dann, ich glaube, nach ungefähr einer Dreiviertelstunde Sergio Perez noch mal auf die Strecke geschickt, nur um ihn dann gleich wieder reinzuholen, für einen Stop die Strafe abzusitzen und dann das Auto auch wieder abzustellen. Habe ich so in der Formel 1 zumindest auch noch nicht gesehen. Vom Reglement her war das übrigens erlaubt. Ich glaube, da hatten sich ja auch einige so ein bisschen gewundert, weil es auch eigentlich immer heißt, dass man ja das Auto generell eigentlich gar nicht ohne triftigen Grund abstellen soll oder aus dem Rennen nehmen soll, weil man zum Beispiel Motorenteile schonen möchte oder ähnliches. Findest du das in Ordnung, dass das so möglich ist, oder brauchen wir da jetzt in Zukunft vielleicht eine Regeländerung, damit wir so eine Kuriosität nicht nochmal erleben?
Kurios war es auf jeden Fall, ja. Und ich war mir der Regel da jetzt eigentlich auch so im Kopf bewusst gewesen, dass es war so im Hinterkopf drin, so ja, man darf eigentlich nicht ohne nötigen Grund das Auto abstellen, weil sonst könnte ja auch jedes Team sagen, vor allem so ein Haas-Team, oh ja gut, und die merken nach 12 Runden, noch Punkte gibt es heute eh nicht. Ab zurück, schon wir Teile, ja. Also es macht schon so ein bisschen so einen Präzedenzfall irgendwo auf. Klar hat man irgendwo Sponsoren, die natürlich gezeigt werden möchten auf der Strecke, aber es ist schon ein bisschen komisch auf jeden Fall. Ich finde aber jetzt gar nicht so an sich die Tatsache schlimm, dass man das Auto wieder auf die Strecke bringen darf. Es war ja auch, wenn ich mich so zurückerinnere, in den 90ern nicht so ungewöhnlich, oder ich glaube noch früher auch nicht, weil damals sind ja auch viel mehr Autos ausgefallen und da hat man schon mal versucht, mal auf die Strecke zu kommen, um vielleicht noch Punkte zu sammeln, falls noch ein paar ausfallen. Was mich aber eher stört, ist das Thema Strafen aktuell. dass Strafen in der Formel 1 gefühlt keine Strafen sind. Und das ist ja, der Perez hat jetzt eine Strafe bekommen, die tut ihm nicht weh, er war eh schon sogar schon draußen. Ja, das tut einfach nicht weh. Und das zeigt ja auch, er hat das Rennen davor jemanden abgeschossen, den Albon. Er hat dann sogar in diesem Rennen, hat Albon ja auch gesagt gehabt, dass Perez ihn ein, zwei Runden vorher auch fast abgeschossen hätte, hätte er nicht aufgemacht, die Lenkung. Also, dann ist ja auch irgendwie kein Lerneffekt dabei, weil die Strafen sollen ja genau das bezwecken. Und ich finde generell, diese 5-Sekunden-Strafen, das ist ja eigentlich auch ein Witz. Also, man macht das Rennen von einem anderen Fahrer kaputt und kriegt dafür eine 5-Sekunden-Strafe, was ja nicht so viel ist. Magnussen hat ja mehr als 5 Sekunden verloren zum Beispiel. Also ich finde einfach, ja, oder auch wenn man jemanden außerhalb der Strecke überholt, gibt es eine 5-Sekunden-Strafe. Gut, wenn ich so viel schneller bin, dann fahre ich die 5 Sekunden eh raus, dann mache ich das einfach. Also ich bin da eher ein Freund davon, dass man sagt, wenn man Strafen halt ausspricht, dass es man das mit Strafplätzen machen sollte im Endklassement, dass es dann heißt, okay, für eine Kollision gibt es ein, zwei, drei, wie viele Plätze auch immer zurück im Endklassement. Das tut dann auch wirklich weh und das ist dann auch nachhaltig. Oder wenn man halt eine Strafe jetzt, wie in dem Fall, nicht absitzen kann wie Perez, dann muss man sie halt zwangsläufig im nächsten Rennen ziehen. Also ich finde, das ist irgendwie so ein bisschen wischiwaschi und es lädt die Fahrer einfach ein, sich da nicht an die Regeln zu halten.
Ja, genau zu dem Thema hat auch der Kollege Ruben Zimmermann eine Kolumne geschrieben auf formel1.de, könnt ihr die lesen, ist auch sehr interessant, kann ich auf jeden Fall sehr gut nachvollziehen, diesen Punkt. Und apropos Kolumne, Christian Nimmervoll, der hat das Gegenstück dazu geschrieben, wer letzte Nacht am besten geschlafen hat, ich kann schon mal verraten, es geht da auch um Red Bull aus den Gründen, die wir auch ja jetzt schon zu Genüge erörtert haben und die können ja auch theoretisch in Katar schon weitermachen mit dem Feiern, denn da kann ja Max Verstappen dann auch den Fahrertitel einholen und sich endlich zum dreifachen Weltmeister krönen. So viel zu Red Bull. Wenn wir uns gleich wieder hören, dann machen wir weiter mit einem weiteren Team, das sehr glücklich aus Japan wieder abgereist sein dürfte, nämlich McLaren. Das nach einer kurzen Unterbrechung hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Was zum Teufel, du Bastard, du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Wir sind zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de und diejenigen, die letzte Woche an dieser Stelle unsere Rennvorschau auf den großen Preis von Japan gesehen haben, die werden sich vielleicht erinnern, dass wir, ja, McLaren doch einiges zugetraut haben für dieses Rennen, Kevin, und man muss ja sagen, wir haben jetzt nicht immer den richtigen Riecher, was unsere Tipps angeht, aber dieses Mal hatten wir ihn. Die Plätze 2 und 3 wurden es für Lando Norris und Oscar Piastri. Letzterer wurde ja jetzt auch mit den Updates ausgestattet, die Lando Norris schon in Singapur am Auto hatte. Um den Sieg konnte man trotzdem nicht kämpfen, aber ansonsten würde ich sagen, gibt es an dem Wochenende eigentlich nicht viel auszusetzen aus Sicht des Teams. Oder hast du was gefunden?
Nee. Tatsächlich nicht. Also das Einzige, was vielleicht nicht ganz gepasst hat, war Oscar Piastris Start. Ja, das war nicht ganz das, was man sich vielleicht erhofft hat, um den Druck auf Max Verstappen auch im Tandem noch erhöhen zu können. Aber was ist das für eine Entwicklung die letzten Wochen? Ne? Also McLaren hat da super viel richtig gemacht und man belohnt sich jetzt halt immer mehr dafür. Und das ist das, was mich auch so freut daran, dass sie die Schlüsse gezogen haben aus dem, was sie zu Beginn der Saison hingestellt haben an Auto, schon recht früh gemerkt haben, wir müssen was verändern. Das hat ja Andreas Deller schon beim Launch des Autos gesagt. Und ja, man hat genau das gemacht. Man hat die richtigen Kniffe gesetzt und ja, jetzt fragt man sich ja schon, wann ist denn der Sieg mal fällig? So, das ist jetzt schon so, wir begehen jetzt schon die Richtung, dass man sagt, ja, okay, an einem guten Wochenende, da kann doch einer der beiden McLaren definitiv auch mal gewinnen. Also wir wissen alle, dass Max Verstappen dafür ausscheiden muss oder wieder so ein Wochenende haben muss wie in Singapur vielleicht. Aber man hat das, also meiner Meinung nach, wohl beste Fahrerduo der Formel 1, also was die reine Qualität angeht. Man hat ein Auto, mit dem man in die richtige Richtung geht. Ja, und jetzt muss man diesen Trend fortsetzen. Es wird nicht einfach, weil andere Teams auch weiterentwickeln werden. Nächstes Jahr, glaube ich, wird es ein richtig heftiger Kampf um Platz 2 für Ferrari, Mercedes und McLaren. Ja, ich schließe Aston Martin da erstmal nicht mit ein. Und dann muss man sich natürlich auch da erstmal durchsetzen, weil da ist dann ein 7-facher Weltmeister mit dabei in dem Kampf, da ist dann auch zwei Ferraris mit dabei in dem Kampf, George Russell, der ähnlich wie Lando Norris irgendwo ja nach oben möchte, nach ganz oben möchte, Oscar Piastri, der das auch will, der noch sehr mit sich hadert selber, wenn er so kleinere Sachen macht wie beim Start, also super, wirklich, tolles Wochenende, hochverdientes Ergebnis und da kann man zu Recht stolz drauf sein.
Ja, Lando Norris würde sich, glaube ich, auch aus mehrfachen Gründen sehr über einen Sieg freuen, wenn er dann endlich mal kommt. Unter anderem auch, weil er dann einen Negativrekord loswerden würde, den er dieses Wochenende aufgestellt hat. Er ist jetzt nämlich der Fahrer mit den meisten Formel-1-Punkten ohne Rennsieg. Aber ich bin mir ganz sicher, den wird er nicht ewig halten. Dann geht er eventuell wieder zurück an Nico Hülkenberg, was aus deutscher Sicht natürlich auch nicht so erfreulich ist. Aber sind wir mal ehrlich, so viel sagt dieser Rekord jetzt auch nicht aus. Von daher Schwamm drüber. Daniel, ich habe jetzt eben schon gesagt, dass es nicht so wirklich viel auszusetzen gibt an der Leistung des Teams. Kevin hat jetzt Oscar Piastri schon angesprochen eben und dass der auch so ein bisschen mit sich hadert, unter anderem aufgrund des Starts. Auch so sein Reifenmanagement, da war er auch nicht so ganz happy, hat er nach dem Rennen erzählt. Da muss man ja auch sagen, ist er schon auch gegen Lando Norris am Sonntag ein bisschen abgefallen. Aber man sollte ja eigentlich meinen, wenn man sich erstmals für die erste Startreihe qualifiziert und dann am Sonntag auch noch das erste Formel-1-Podium feiert, jetzt abgesehen mal vom Sprintpodium in Spa, dann war das eigentlich ein ziemlich gutes Wochenende, vor allem aus Sicht eines Rookies und auf einer Fahrerstrecke wie Suzuka. Was sagt es über Oscar Piastri aus, dass er ja trotz dieses großen Erfolges keine übertriebene Freude zeigt, sondern ja dennoch eher noch das Haar in der Suppe sucht?
Spricht eigentlich nur für ihn. Also er scheint so richtig extrem zielstrebig zu sein und ich glaube, er sieht da so ein ganz, ganz großes Ziel am Ende des Horizonts. Also er will, glaube ich, mal ein ganz großer werden und ich fand das schon beeindruckend, dass er, oder was heißt beeindruckend, ich hatte es eher gewundert, dass er halt so ruhig geblieben ist. Ich glaube, viele andere Fahrer wären da schon ziemlich ausgeflippt bei ihrem ersten Podium und das auch gleich noch in der Rookie-Saison. Dass er mit sich hadert, ja, das zeigt ja auch nur, dass er dann sogar mit Platz 3 mit seinem ersten Podium in Anführungszeichen unzufrieden ist. Fuchst ihn irgendwie und ich glaube, er will besser als Norris sein. Norris ist für ihn halt auch eine krass gute Messlatte, weil Norris gilt ja auch als Top-Talent in der Formel 1. Das hat vielleicht anderen Rookies auch mal gefehlt, dass sie irgendwo eine gute Messlatte haben, wo sie sich dran messen können. Dass er jetzt in diesem Rennen, was heißt nicht so gut war, aber dass er halt im Vergleich zu Norris so weit abgefallen ist, das muss man jetzt schon auch wirklich sagen. Also ich glaube, was seinen Abstand zu Norris angeht, war es eines seiner schlechteren Rennen dieses Jahr. Er hatte ja durch dieses Glück mit der virtuellen Safety-Car-Phase 5, 6, 7 Sekunden Vorsprung auf Norris, glaube ich, als der seinen Stopp gemacht hat. Und am Ende des Rennens hat er einen riesen Rückstand gehabt. Also hat er schon echt viel verloren. Aber trotzdem musst du es erst nach Hause bringen, musst dann vorne im Ferrari bleiben. Also er kann sehr zufrieden sein. Und ich glaube auch, dass das auf jeden Fall einen guten Druck von ihm wegnimmt jetzt, dass er das Podium geschafft hat. Er war ja schon ein paar Mal nah dran, hat dann aber aus Pech nicht geklappt. Ich glaube, ein Safety-Car war in Silverstone da in der Quere. Das hat er jetzt schon mal. Viele Fahrer versuchen das seit Jahren, auch unser deutscher Nico Hülkenberg. Also das hat er schon mal vom Tisch. Und ich glaube, jetzt kann er sich richtig gut darauf konzentrieren, dass er halt punktuell, würde ich mal sagen, Norris die Saison vielleicht mal ärgern kann, schlagen kann. Er hat es in der Quali geschafft, was ja herausragend ist. Wenn er das jetzt noch in den letzten 6 Rennen vielleicht in 1, 2 Rennen schafft, dann hat er, glaube ich, für dieses Jahr alles erreicht, was man erreichen kann.
Aber auch gerade das Thema mit den Emotionen, Kevin, ist ja auch ein interessantes. Wir haben ja auch schon öfter mal drüber gesprochen. Also er regt sich nicht großartig über irgendwas auf, wenn es nicht läuft. Aber er freut sich eben auch nicht übertrieben, wenn es so läuft wie jetzt am Wochenende. Ich habe schon Kommentare gelesen, auch in den vergangenen Tagen, dass er jetzt der Nachfolger von Kimi Räikkönen als Iceman ist. Siehst du da auch Parallelen?
Ja, schon. Ich glaube, dass Mark Webber da einen Riesenanteil hat. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die Emotionalität bei Oscar Piastri, ich glaube, der neigt eh nicht zur Emotionalität. Also ich habe ihn ja jetzt auch in Sandford und in Monza wirklich hautnah erleben dürfen in den Medienrunden. So, da passiert einfach nicht viel. Der sitzt dann da, vielleicht ist der Vergleich mit Kimi Räikkönen gar nicht mal so schlecht, obwohl ich glaube, Piastri schon zugänglicher ist. Für Journalisten zum Beispiel, als es Kimi in seiner Formel-1-Karriere war. Und ich glaube, dass Piastri auch durchaus vielleicht ein Stück weit introvertierter ist als Kimi Räikkönen, auch wenn sich das komisch anhört. Ich glaube, dass Kimi Räikkönen grundsätzlich keine introvertierte Person ist, sondern eher eine extrovertierte Person. Aber Piastri das eben schon eher introvertiert ist. Aber das, glaube ich, schon bewusst gemacht ist von seinem gesamten Umfeld, dass man versucht, ihn oder dass er, glaube ich, den Gegenpol zu Lando Norris bieten soll, auch ein Stück weit, ne? Weil Norris ist der ewig Lustige, der immer redet. Finde ich auch ganz interessant in den Social-Media-Videos zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist, wenn sie zusammen Videos machen, redet eigentlich die meiste Zeit Lando Norris und übergeht ihn auch, ne? Also er fährt ihm auch über den Mund teilweise. Und übernimmt dann da das Reden. Und ich kann mir halt vorstellen, dass Mark Webber natürlich, also Mark Webber sein Manager, so ein bisschen aus der Erfahrung mit Sebastian Vettel, wo ja Vettel auch immer das Reden übernommen hat bei Red Bull, und das ja auch gern gemacht hat, so die Fehler, die Mark Webber vielleicht in seiner Karriere gemacht hat, bei Oscar Piastri schon von Anfang an verhindern kann. Und wo kannst du besser zeigen, dass du es drauf hast, als auf der Strecke? Weil da redet nämlich keiner mehr am Ende drüber, bei Social Media oder so. Ich fand es ganz geil, ich habe irgendwo bei TikTok oder so gesehen, dass als Piastri den Pokal in die Luft gehoben hat, er einmal so Boss-Bitch-Energy gezeigt hat, so in der Art und Weise, wie er den Pokal hochgehoben hat. Und Piastri weiß, wo er hin will, Piastri weiß, was er kann, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und vielleicht kommt ihm die Nicht-Emotionalität sogar zugute, wenn es mal drauf ankommt. Also da müssen wir natürlich noch abwarten, wie das dann ist, in Duellen zum Beispiel auch. Ich meine, jetzt war es halt wieder der Start. Es war so ein bisschen wie in Silverstone. Da konnte er allerdings nichts dafür, weil er ja fast Norris hinten drauf gefahren wäre, wo sein Start viel besser war als der von Norris. Und trotzdem glaube ich, dass das schon bei Piastri passiert, sehr viel mit Berechnung. Der ist sehr intelligent, der weiß genau, was er macht. Und ich glaube, das ist aber auch der Grund, warum ich so Schwierigkeiten habe, mit ihm umzugehen. Also weil ich nicht weiß, ob ich ihn jetzt sympathisch finden soll oder nicht, ob mir das sympathisch ist oder nicht, wenn jemand die Emotionen so sehr zurückhält. Weil ich fand Kimi dann im Vergleich, um das auch nochmal aufzunehmen, Kimi hatte immer eine Emotionalität trotzdem in sich. So, und auch wenn sie nicht so klar ersichtlich war, da kam immer was rüber. Und bei Piastri weiß ich halt manchmal nicht, ob das, ja, wie ich das greifen muss. Und da bin ich immer noch dabei. Ich muss es aber eigentlich auch gar nicht. Also es liegt mir ja auch, also ich kann es auch einfach mal sein lassen, theoretisch. Aber es macht mir viel mehr Spaß, das so zu machen. Und ich bin überzeugt davon, dass wir mit Oscar Piastri ähnlich wie mit Lando Norris einen Weltmeister der Zukunft haben. Das Problem ist natürlich, dass nur einer von beiden Weltmeister werden kann mal. Und ich hoffe für beide, dass es auf McLaren funktioniert, weil ich finde, das Team verdient es auch und da hat McLaren dann alles richtig gemacht, Piastri sowieso. Stellen Sie sich vor, er würde jetzt im Alpine rumhocken und sich irgendwie da um die Plätze 9 und 10 balgen, was dann los wäre.
Das ist eigentlich das Lustige. Anfang der Saison hat man so gesagt, boah, Karma, mit seinem Deal da und genau. Da war McLaren das schlechteste Team. Hat sich doch wieder alles zum Guten gedreht.
Hat sich alles zum Guten gedreht und das spricht natürlich auch für ihn, ne? Weil ich glaube schon, dass er gutes Feedback geben kann. Ich glaube, das ist halt wirklich ein sehr fähiger Typ, der auch sehr geschätzt wird für die Art und Weise, wie er ist. Und ich glaube, dass das ein Team auch weiterbringen kann. Und man muss ja auch dazu sagen, auch Norris hat sich ja weiterentwickelt. Ne? Das ist nicht mehr der immer lachende, immer happy-go-lucky-Typ, sondern der hat sich ja auch schon in seinem Daniel Ricciardo-Jahr, in seinem letzten, sagen wir mal, schon verändert. Und das zum Positiven. Und das hilft natürlich ungemein. Also das sind zwei sehr, sehr reife junge Männer, sage ich mal, die da jetzt ihren Weg gehen. Und das finde ich total imposant und bin sehr gespannt. Also ich bin wirklich, was den grundsätzlichen Hype um Piastri anging, da könnt ihr euch auch noch dran erinnern, da war ich ja sehr vorsichtig, was, glaube ich, auch okay war, weil da sehr viel Brimborium drumherum war. Aber der wird jetzt allem gerecht. Also Podium in der ersten Formel-1-Saison ist ein super Ding. Also wie Daniel schon sagt, so ein Hülkenberg, der krebst immer noch rum und hat kein Podium. Und Piastri hat ein Podium. Und Hülkenberg hatte Autos, mit denen er aufs Podium hätte fahren können.
Wenn wir jetzt auch schon bei der Zukunft auch so ein bisschen waren, eben Daniel, können wir natürlich auch erwähnen, dass Oscar Piastri am Wochenende ja, beziehungsweise kurz vor dem Wochenende, auch seine Vertragsverlängerung bekannt gegeben hat. Er stand ja eh bis Ende 2024 unter Vertrag, hat er jetzt aber noch 2 Jahre drangehängt, nämlich bis Ende 2026. Damit ist er jetzt nach Max Verstappen, der ja bis 2028 für Red Bull fährt, der Fahrer, der am längsten an sein Team gebunden ist. Warst du überrascht, dass man da jetzt schon so früh innerhalb der ersten Saison Nägel mit Köpfen auch für die Zukunft gemacht hat, von beiden Seiten auch, muss man sagen?
Nee, war ich nicht, weil wir sehen ja, dass der Formel-1-Fahrermarkt, das ist ja nicht, dass da jetzt so viele Talente irgendwo schlummern. Sobald irgendwo ein Sitz frei wird, dann werden vielleicht ein paar Namen jongliert, aber das sind ja auch keine Top-Fahrer. Also die Top-Fahrer, die es gibt, die sind halt schon irgendwo verpflichtet und man sieht in ihm halt ein Riesentalent. Und ich glaube einfach, man möchte ihn da halt sichern, dass man nicht am Ende irgendwie durch einen Poker da irgendwo steht und dann hat man einen zweiten mittelmäßigen Fahrer. Das möchte man wahrscheinlich nicht. Und ich denke auch, dass Piastri da alles richtig gemacht hat, dass die Verlängerung jetzt zufällig jetzt erst kam. Wahrscheinlich hat dann auch mal sein Manager Mark Webber erstmal geguckt, wo die Reise hingeht mit den ganzen Updates und haben gezündet. Das ist das zweitbeste Team derzeit absolut und da kann man auch schon mal unterschreiben, denn die Regeln sind dann noch ein bisschen stabil. Das heißt, die nächsten 1-2 Jahre wird McLaren bestimmt oben mitfahren und auch vielleicht dann nach der Nummer 1 greifen. Also ich denke mal von beiden Seiten Win-Win-Situation.
Und was man auch gemacht hat, meiner Meinung nach, und ich finde, das habe ich auch auf meinem Ex-Profil geschrieben, ist es ein Fingerzeig in die Zukunft von Lando Norris auch, ehrlicherweise. Weil auch wenn das natürlich noch weit weg liegt, die Gerüchte um ihn werden ja nicht weniger, dass er natürlich interessant ist für andere Teams. Und ich glaube, dass es von McLaren ein sehr, sehr kluger Schachzug war, zumindest einen der beiden schon mal auch in das neue Regelwerk mit reinzuziehen. Weil ich mir halt vorstellen kann, dass wenn es bis 2025 nicht die Aussicht gibt, dass man mit McLaren um die Formel-1-Weltmeisterschaft fahren kann und Dr. Helmut Marko doch nochmal bei Lando Norris anruft oder Mercedes mal einen neuen Fahrer braucht, dann ist Lando Norris weg. Ja, er möchte gerne mit McLaren Weltmeister werden, aber er hat halt auch gesagt, ich verdanke McLaren nicht mein Leben, so gesehen. Ja, also der weiß auch genau, wie sein Marktwert ist und ist ja nicht doof. Wenn das nicht läuft, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass er nach 2025 nicht mehr bei McLaren verlängern wird. Ich hoffe für beide Seiten, dass es so sein wird, aber so hat man natürlich schon mal einen gesichert, der dann auf jeden Fall bleiben muss, also außer jemand zahlt sehr viel Geld und löst ihn aus dem Vertrag raus. Also von daher sehr, sehr gut von McLaren da schon mal vorzusorgen, weil ich glaube, gerade nächstes Jahr wird sich in der Formel 1 einiges bewegen. Also da wird Silly Season nächstes Jahr wird brutal, weil für 2025 sehr viele Autos frei werden. Das ist auch die Frage, wer unterschreibt für ein Jahr, wer unterschreibt für 2 Jahre dann bei seinem Rennstall oder eben nicht. Und Lando Norris muss seine Fühler ausstrecken, weil sonst ist er am Ende, was weiß ich, so ein Jean Alesi, der vielleicht einmal ein Rennen gewinnt in seinem Leben, aber aus all dem Potenzial nichts macht, weil er in einem Team sitzt, was ihm das nicht bieten kann, was er braucht. Und Piastri ist jünger. So gesehen hat er immer noch ein bisschen mehr Zeit, die Erfolge einzufahren und seinen Weg zu gehen. Also von daher sollte man da die Augen definitiv offen halten. Also ich glaube nicht, dass Norris also nur unter besondersten Umständen seinen Vertrag nicht erfüllt bei McLaren. Aber selbst das würde ich nicht ausschließen, dass er 2025 woanders fährt. Man weiß ja auch nicht, wie sich das zwischen den beiden entwickelt. Ich glaube, es wird nicht immer so nett bleiben zwischen den beiden. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher. Erste Anzeichen hast du ja auch gesehen, dann im Boxenfunk, dann schon am Sonntag. Und mal gucken. Also es hat, glaube ich, mehrere Facetten. Zac Brawn hat ja in unserem Interview im Monster gesagt, Lando fährt auf jeden Fall bis Ende 2025 bei uns, for sure. Tja, What's for sure, ne? Nothing is for sure.
Besonders nicht Sportverträge.
Ist so. Ist so.
Und sobald, das, die machen nur die Preisschilder größer.
Ja. Ja. Und gerade wenn so ein Fahrer, man weiß ja nicht, also man sagt ja, es gibt keine Ausstiegsklausel, aber ne, wer weiß. Also jetzt gerade ist es wichtig, glaube ich, dass beide Fahrer sehen, da entwickelt sich was, man hat die richtigen Leute geholt, man hat die richtigen Baustellen angefasst, glaube ich, um denen das Gefühl zu vermitteln. Es ist gut, dass ihr auf uns setzt, aber das muss man natürlich dann über die nächsten Jahre auch beweisen, dass das eben richtig ist. Und das wird auch ein riesiges Druckfeld aufbauen auf die ganzen Ingenieure und so, weil da sind zwei Fahrer, die sehr anspruchsvoll sind und dem müssen sie natürlich auch erstmal gerecht werden.
Daniel, jetzt hat Kevin ja eben auch schon dieses leichte Konfliktpotenzial angesprochen, was man immer mal wieder so ein bisschen sieht, gerade eben auch am Funk, auch in diesem Rennen jetzt wieder. Ja, da wollte Lando Norris ja auch an Oscar Piastri vorbei, der hat ihn aber nicht sofort vorbeigelassen, also auch da, ja, gut, später hat er es dann doch gemacht, aber der lässt auch nicht alles mit sich machen. Ich glaube, das hat man auch schon sehen können. Und es ist ja auch eben erst die Anfangszeit jetzt von den beiden als Teamkollegen. Also die haben ja jetzt dann doch noch ein paar gemeinsame Jahre vor sich, so insofern sie denn ihre Verträge normal erfüllen. Man muss sich da sicher auch irgendwann entscheiden, ob man wieder so ein potenziell ähnliches Szenario haben wie mit Senna Prost in den 80ern oder ob man vielleicht dann doch eher auf das Fahrermodell sitzt mit einem klassischen Nummer 1 und Nummer 2 Fahrer. Was hältst du für schlauer in der Theorie?
Oh, das ist schwierig, weil so in der Sporthistorie erinnert man sich ja eher an die zwei Alpha-Tiere-Teams. Das ist ja irgendwie viel mehr im Kopf und ist auch für den Fan irgendwie schöner. Aber fürs Team ist es natürlich besser, wenn du da klare Nummer 1, Nummer 2 hast. Ja, also ich als Fan wünsche mir natürlich, dass sie da irgendwo nicht das Modell Nummer 1 und klare Nummer 2 machen. Offiziell macht es ja irgendwie auch nur Red Bull derzeit. Die anderen Teams haben das ja gar nicht so offiziell gesagt, dass sie da auch da klar unterscheiden. Aber ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen früh, dass man jetzt da darüber spricht. Klar, Piastri ist jetzt gerade irgendwo der Rookie. Norris hat schon ein paar gute Erfolge erzielt. Und ich glaube, das weiß Piastri auch, dass er sich da erstmal beweisen muss. Er hat da auch einen guten Mentor mit Webber auf jeden Fall, der ja weiß, wie es sich anfühlt, wenn man die klar degradierte Nummer 2 ist, was ja auch wieder bei Red Bull war. Und ich glaube, da kann er da viel Erfahrung weitergeben an Piastri und mich würde nicht wundern, wenn beide dann mal zu den zwei Alpha-Tieren werden. Dann wird es auch vielleicht mal knistern eine Saison lang. Vielleicht ist es schon nächstes Jahr soweit. Und dann werden wir sehen. Dann wird es auf der Strecke ausgefochten.
Ja, Lando Norris, der wurde ja auch am Donnerstag in der Pressekonferenz schon auf die Vertragsverlängerung von Oscar Piastri angesprochen und meinte da auch, dass es ihm natürlich nicht gefällt, dass er ihm jetzt so Feuer unterm Hinter macht. Man muss sagen, er hat es auch mit einem Grinsen und scherzhaft gesagt, aber ich glaube, die Aussage an sich, die entspricht schon der Wahrheit. Naja, also das kann er mir nicht erzählen, dass das nur als Scherz gemeint war.
Ja, also, weil es halt der erste wirkliche Konkurrent ist. Also ich bleib dabei, auch wenn die Leute das nicht wahrhaben wollen da draußen und ich weiß, da kommen jetzt Kommentare sicherlich. Für mich waren sowohl Sainz als auch die Ricciardo am Ende, auch wenn sie vielleicht von den Zahlen her erfolgreicher waren als Lando Norris, eben nicht die Konkurrenz, die ja das rechtfertigte, dass sie am Ende geblieben sind und Norris nicht. Ja? Also am Ende sind die jeweils gegangen, weil Norris eben, ja, glaube ich, auch das Team hinter sich gehabt hat dann irgendwann. Ja? Also ich glaube, Sainz war noch eher Konkurrenz, sage ich mal, als Ricciardo. Ricciardo ja gar nicht. Und jetzt ist Piastri da und ich finde, das ist das Beste, was gerade gesagt worden ist, der lässt nicht alles mit sich machen. So, das und das wird so sein. Das, da bin ich mir sehr sicher und deswegen glaube ich halt schon, dass die beiden auch mal clashen werden auf der Strecke und dann bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich die Dynamik dann verändert.
Ja, also ich glaube, zumindest aus Zuschauersicht kann das auf jeden Fall noch richtig Spaß machen in den kommenden Jahren und in der Zukunft. Und Spaß habt ihr vielleicht auch daran, wenn ihr mal auf unseren Social-Media-Kanälen vorbeischaut. Das alles, was Starting Grid angeht, findet ihr unter diesem Video bzw. unter der Podcast-Folge verlinkt. Aber auch als Einzelperson könnt ihr uns natürlich gerne folgen. Daniel gibt's auf Instagram unter Daniel_Pilzfieber. Er hat aber auch einen YouTube-Kanal. Der heißt nur Pilzfieber, wenn ich das jetzt richtig richtig im Kopf habe. Ist also vielleicht für die Leute was, die nicht nur was mit Formel 1 anfangen können, sondern auch mit Pilzen. Ich bin mir sicher, da gibt es doch auch eine gewisse Schnittgruppe. Das würde mich in der Tat mal interessieren. Also schaut da gerne mal vorbei auf jeden Fall. Das war jetzt richtig unfreundlich, mich als erstes zu nennen, aber jetzt habe ich schon damit angefangen. Sorry, Kevin. Mich gibt es unter Sophie Affelt auf Twitter bzw. X und Instagram und Kevin, dich gibt es da auf denselben Plattformen unter Kevin_Scheuren. Und ich würde sagen, wir haben jetzt über die ganz großen Gewinner des Wochenendes gesprochen und auch die ersten Vertragsneuigkeiten ja schon untergebracht. Da gab es ja auch noch mehr am vergangenen Wochenende mit Blick auf AlphaTauri beispielsweise. Darüber sprechen wir später auch noch, aber im nächsten Take wollen wir uns erstmal noch ein paar anderen Teams widmen, die allerdings mit dem Podium an diesem Wochenende nichts zu tun hatten. Deshalb bleibt dran hier bei Starting Grid und dann hören wir uns gleich wieder.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Ihr hört nach wie vor Starting Grid, den Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Darüber freuen wir uns sehr. Wir, das sind heute mein Co-Moderator Kevin Scheuren, Daniel Windolf, der Video-Editor von Formel1.de und meine Wenigkeit Sophie Affelt. Und wir wollen uns jetzt Ferrari widmen, Kevin. Nach zwei Rennwochenenden in Folge mit jeweils einer Podiumsplatzierung hat es dafür jetzt in Japan nicht gereicht. Charles Leclerc wurde Vierter, Carlos Sainz Sechster. Kann man damit zufrieden sein im Maranello?
Ich glaube schon. Ich glaube tatsächlich, dass das das Höchste der Gefühle war. Dadurch, dass man ja einen Red Bull geschlagen hat, ist es ja auch gar nicht so verkehrt gewesen für... hat man den Red Bull geschlagen? Natürlich hat man Red Bull geschlagen, weil Perez ist ja ausgeschieden.
Den haben alle geschlagen.
Ja. ich hatte gerade noch das Qualifying-Ergebnis hier vor mir. Deswegen, aber selbst da hat man es ja geschafft. Da ist dann im Grunde genommen direkt hinter dem Podium reinzukommen für Charles Leclerc sehr erfolgreich gewesen und für Carlos Sainz, der ja von Anfang an gesagt hat, generell hat man bei Ferrari ja gesagt, dass das ein schwierigeres Wochenende werden wird und ich glaube, da hat man vielleicht dann sogar ein bisschen überperformt, was aber auch positiv ist, ja, also das darf man nicht vergessen. All die Schritte, die Ferrari jetzt auch macht, sind total wichtig für das nächste Jahr und geben natürlich Kraft, Mut und Zuversicht, dass man sich da auch in die richtige Richtung entwickelt hat und die richtigen Schlüsse gezogen hat aus dem dann doch eher schwächeren ersten Autoversuch, den man aufgestellt hat, sich natürlich auch irgendwo mehr Richtung Red Bull orientiert hat und die Fahrer bekommen dann die Sicherheit und es ist ganz interessant ja auch, dass sich nachher so ein bisschen, ist ja ein bisschen untergegangen, die letzten beiden Rennwochenenden war ja Carlos Sainz wesentlich stärker als Charles Leclerc, da sie ja so ein bisschen unterm Radar gefahren sind, weil McLaren so die Show gestohlen hat, ist einem gar nicht aufgefallen, dass dieses Wochenende eigentlich Charles Leclerc der insgesamt viel, viel schnellere war von den beiden. Und viel, viel ist natürlich ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, was ich meine. Im Vergleich zu dem, was Sainz davor die Wochenenden abgezogen hat, war das schon nicht enttäuschend von ihm, aber es war halt auch nicht auf dem Leclerc-Niveau. Sainz hat von Anfang an gesagt, er ist dann auf so ein eher Basic-Setup gegangen, um so ein bisschen auf Sicherheit zu fahren, die Balance halt zu halten. Und ich glaube, deswegen kann man insgesamt, wenn man sich auf das Ergebnis nochmal so ein bisschen sieht, okay, man hat einen Mercedes geschlagen mit Leclerc, man hat Sainz hat den anderen Mercedes hinter sich gelassen. Also ich glaube, wenn man jetzt mal nur alleine diesen Kampf sieht zwischen diesen beiden Top-Teams, hat man eigentlich sogar vielleicht mehr geholt, als man gedacht hatte. Und deswegen kann man, glaube ich, zufrieden sein.
Ja, Daniel, also man kann schon sagen, so ein leichter Aufwärtstrend in den letzten Wochen ist bei Ferrari doch schon zu erkennen, oder? Also es kann doch ein bisschen Mut machen, auch für die kommenden Wochen vielleicht.
Ja, das finde ich auch. Also gerade die Fehler haben sie so ein bisschen abgestellt. Es ist so ein bisschen mehr Konstanz reingekommen. Es ist auch irgendwie so ein bisschen mehr Ruhe reingekommen. Auch so medial hat man das Gefühl, dass es denen mal gut getan hat, nicht nur so viel Feuer abzubekommen, dass sie mit Monster mal ein Rennen hatten, wo einfach mal alles geklappt hat. Auch dann mit Singapur, da hat auch mal alles geklappt und es ist ja, so ein bisschen Ruhe eingekehrt und das tut der Ferrari-Seele, glaube ich, ganz gut und ich glaube, selbstbewusster, dann fährt sich auch einfach ein bisschen besser und man macht vielleicht auch dann bessere Entscheidungen, wenn man nicht ganz so doll unter Druck steht. Und ich denke auch, dass man dieses Wochenende so ein bisschen auch als Gewinn verbuchen kann. Ich meine, so schlecht waren die Platzierungen nicht. Natürlich ist das alles nicht das, was Ferrari erreichen will. Natürlich ist da irgendwo ein Titel und Siege ist da immer das oberste Credo bei Ferrari. Aber man muss halt jetzt dann vielleicht dann Schritt für Schritt weitermachen. Nächstes Jahr wird es natürlich schwer, um Siege und Titel zu fahren. Aber ja, was willst du machen? Ja, Kevin, wir Ferrari-Fans, wir leiden ja schon genug. Und wir müssen uns halt irgendwo dran langhangeln und uns dran erfreuen, wenn dann wegen positive Wochenenden mal rausspringen, wo es kein Ai Ferrari gibt. Und ja, das war jetzt 3 Wochen lang nicht in Folge oder 3 Wochen Rennwochenenden. Ja. Und ich glaube, das gab es diese Saison noch nicht, dass es 3 Rennwochenenden immer einigermaßen geklappt hat, ja.
Ja, und das macht eben absolut Mut. Weil ich glaube, dass das Ferrari, wie ihr schon richtig sagt, mal nicht im Zentrum der Medien zu stehen, mal nicht irgendwie Dummheiten zu machen, nicht die Diskussion am Funk zu haben. Man hat ja auch bei Frédéric Vasseur gemerkt, wie es ihn ja schon fast erleichtert hat, dass dieser erste Sieg gekommen ist in Singapur. Ich glaube, das hat Auftrieb gegeben und ich finde ja, das Auto entwickelt sich tatsächlich in die richtige Richtung. Also wir sehen das ja auch immer bei Kevin Herrmanns Datenanalyse, dass Ferrari da sich nach und nach mausert. Ja, und ich glaube, das wird halt dieser Weg sein, den gerade McLaren, Ferrari, Mercedes gehen für 2024. Sich zu mausern und das Auto immer weiter auf eine Basis zu stellen, die es dann in der Lage ist, und 2025 ist dann, glaube ich, das Jahr, wo dann auch alle diese Teams mit dabei sein müssen. Vielleicht ist es nur ein Team, vielleicht sind es sogar 2 Teams. Nächstes Jahr ist nochmal Übergangsjahr, aber da sollte auch ein Aufwärtstrend zu erkennen sein, auch bei Ferrari ein stabiler Aufwärtstrend. Und dann 2025, das ist ja das, was ich mit Ottmar Szafnauer auch beim Alpine-Lounge im Grunde genommen besprochen habe, wo ich ja dachte, okay, da wird Alpine vielleicht mit dabei sein. Also die sind ja da weit davon entfernt denn je, dass du dann wirklich 2, 3, 4 Teams haben kannst, die dann in der Lage sind, mit dem stabilen Reglement um den WM-Titel zu fahren. Und das muss jetzt das Ziel sein, weil bei Red Bull wird halt, ich weiß nicht, ob Red Bull das Auto noch besser entwickeln kann, während die anderen Teams in der Lage sind, aufzuholen und weiterzuentwickeln und sich besser zu entwickeln. Und dadurch wird die Annäherung natürlich immer weiter stattfinden und dann vielleicht irgendwann das Überholmanöver kommen, weil die Fahrer haben sie dafür. Ich glaube, dass Frédéric Vasseur im Hintergrund ja auch noch jede Menge dran arbeitet, die Strukturen noch ein bisschen moderner zu gestalten vielleicht auch und noch ein bisschen mehr Qualität zu bekommen, die sie definitiv ja auch gebrauchen können. Über die Strategieabteilung haben wir ja schon oft gesprochen, dass die sich neu aufgestellt hat. Und da gibt es ja keine signifikanten Fehler, was die Strategie angeht dieses Jahr, muss man ja auch ehrlicherweise sagen. Und deswegen ist die letzten 3 Rennwochenenden sind wirklich Balsam für die Ferrari-Fanseele gewesen, glaube ich. Ein Sieg dabei rumgekommen. Und jetzt kann man einfach schauen, dass man bis zum Ende der Saison, ich schaue gerade mal, in der Konstrukteurswertung hat man 20 Punkte auf Mercedes, um Zweiter zu werden. Das kann man eher schaffen, als dass man von Aston Martin, die 64 Punkte dahinter sind, noch eingeholt wird. Also Zweiter oder Dritter zu werden, finde ich, ist keine Schande in dieser Formel-1-Saison. Wenn du Zweiter wirst, hast du ein bisschen mehr Geld, hast aber auch ein bisschen weniger Entwicklungszeit. Also vielleicht ist es gar nicht so schlecht, Dritter zu werden. Ferrari kriegt ja eh, glaube ich, einen Bonus noch im Vergleich zu allen anderen Teams. Also von daher, ist gut soweit. Und ich glaube, die Ruhe genießt man im Maranello sehr gerade.
Ja, wenn wir schon über diesen Zweikampf um Platz 2 auch in der WM reden, Daniel, dann lass uns doch auch mal zu Mercedes kommen, weil da ja war diese Ruhe zumindest an diesem Wochenende nicht so wirklich vorhanden, kann man sagen. Die haben da so ein bisschen Ferraris Job übernommen, was das angeht. Die haben nämlich eine ganze Menge Aufmerksamkeit auf sich gezogen im Verlauf dieses Rennens, denn George Russell und Lewis Hamilton, die sind sich nicht nur einmal auf der Strecke begegnet, lag unter anderem auch an den unterschiedlichen Strategien. George Russell war auf einem Einstopp unterwegs, Lewis Hamilton auf der Zweistopp-Strategie. Am besten schaut ihr euch einfach mal die YouTube-Highlights ein, wenn ihr die Szenen noch nicht gesehen haben solltet. Es gab jedenfalls eine Szene, da hat Hamilton Russell von der Strecke gedrängt. Da hat Russell sich dann natürlich drüber beschwert, dass er da als Teamkollege so hart verteidigt. Andererseits kann man natürlich auch sagen, hat er ja auch hart angegriffen. Also gut, ob man das Argument zählen lassen kann, weiß ich nicht. Gut, hatte sich dann erstmal wieder erledigt, weil Hamilton dann eher in die Box gefahren ist. Aber der kam mit frischeren Reifen dann natürlich irgendwann auch wieder hinter George Russell an, der ihn dann aber auch nicht vorbeilassen wollte, bis das Team ihm dann per Teamorder quasi angewiesen hat, ja, dass er eigentlich keine, und klar gemacht hat, dass er eigentlich keine Wahl hat, denn Lewis Hamilton hatte ja auch noch Carlos Sainz da im Rücken, an dem man die Position natürlich auch nicht abgeben wollte. Dann hat George Russell ihn also widerwillig vorbeigelassen. Dann war Lewis Hamilton allerdings derjenige, der dann leicht genervt war, weil er dann seinen Teamkollegen nämlich im DRS mitziehen sollte, um quasi Carlos Sainz auch mit seinen eigenen Waffen aus Singapur zu schlagen, um dann gegen ihn zu verteidigen, was dann allerdings am Ende auch nicht geklappt hat. Am Ende wurde es dann Platz 8 für George Russell. Also ja, dauert schon eine ganze Weile, um das zusammenzufassen, wie man merkt. Also wirklich viel los gewesen da bei Mercedes, Daniel. Wie hast du die Situation gesehen? Hat man da aus Teamsicht alles richtig gemacht, deiner Meinung nach?
Ich finde es per se erstmal nicht schlecht, wenn man sagt, man lässt die Fahrer erstmal fahren. Ich finde, man muss dann auch nicht alles überregulieren immer. Und natürlich kann man jetzt sagen, ja, wären sich die Mercedes jetzt ein bisschen mehr aus dem Weg gegangen, hätte man vielleicht Russell noch vor Sainz bringen können. Aber das wäre schon das Ende der Gefühle gewesen. Also ich glaube nicht, dass Hamilton noch weiter vorgekommen wäre, wenn sie sich komplett immer den Schnelleren hinter sich vorbeigelassen hätten. Ja, also es ist jetzt nicht dramatisch. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn man da mal ein bisschen Emotionen im Rennen hat, wenn da nicht alles nur, ja, komm, fahr vorbei, auch bei Teamkollegen so ist. Ich finde, der Schnellere muss halt vorbeikommen. Ja. Also, Norris war ja auch schneller als Piastri und Norris, er wäre auch so irgendwann vorbeigekommen, ja. Und nach vorne, da ging ja eh nichts mehr. Also ich finde, da wird sich oft dann auch zu viel aufgeregt und ja, es ist immer wieder lustig, wenn sobald ein Teamkollege irgendwo in der Nähe von seinem eigenen Teamkollegen hinten anklopft, dann kommt direkt per Funk, ja, ich bin schneller, lass mich vorbei. Ich finde, das nervt. Also wenn du schneller bist, dann zeig's doch einfach, ja. Und immer dieses Gejammer am Funk, das nervt mich.
Ich weiß jetzt nicht, wie es dir geht, Kevin, aber ich glaube, dass Toto Wolff sich nicht so ganz drüber gefreut hat, was er da so im Fernsehen gesehen hat. Er hatte ja eine Knie-OP, war dementsprechend nicht vor Ort, sondern ans Krankenbett gefesselt. Am Ende hat man zwar punktetechnisch vermutlich das Maximum rausgeholt, auch mit beiden Fahrern, aber ja, so 1000-prozentig sauberes Teamwork war es vielleicht nicht, zumindest nicht ohne Diskussion. Und das, obwohl es ja noch nicht mal irgendwie um ein Podium ging, sondern nur, in Anführungszeichen, dann um Platz 5. Gut, jetzt haben nach dem Rennen auch beide Fahrer gesagt, alles halb so wild, müssen wir nicht mal viel drüber diskutieren, aber wir hatten ja vor einigen Wochen hier auch schon mal über diese teaminterne Dynamik zwischen beiden Fahrern gesprochen. Welchen Eindruck hattest du während des Rennens von den beiden und glaubst du, dass Mercedes da vielleicht auch mal mehr eingreifen müsste, um nicht irgendwann mal so eine Situation zu bekommen wie Hamilton und Rosberg 2016 vielleicht auch?
Ja, das ist es nämlich. Ne? Also ich glaube, insgesamt war es ein schlechter Eindruck, den die beiden hinterlassen haben, weil klar, für den also aus Sicht des Teams, weil für den Fan war das genial, also die beiden zu sehen, gerade im selben Material, da sieht man ja mal dann auch, wer da vielleicht auch mal den ein oder anderen fiesen Trick setzt, also den Signature Move von Hamilton haben wir ja gesehen, das Raustreiben lassen des Kontrahenten, aber ich kann mir schon vorstellen, dass Toto vielleicht mal angerufen hat oder er sich über seinen Kommandostand zu Hause mal gemeldet hat und gesagt hat, stop that nonsense, weil die Gefahr, dass es bei sowas dann mal knallt, ist extrem groß. Hat Mercedes ein zweites Hamilton-Rosberg? Ich denke ja, weil George Russell nun mal qualitativ auf einem Niveau von Lewis Hamilton zu finden ist. Ist George Russell mental auf dem Level von Nico Rosberg? Das glaube ich nicht. Das ist er nicht. Da muss er vielleicht noch abgehärteter werden. Man hat es ja letzte Woche gemerkt. Ich meine, letzte Woche, die Emotionalität, ich liebe Emotionalität. Ich liebe Emotionalität im Sport. Das Problem ist, dass sich Emotionalität auch zu etwas führt, was nicht so gut ist. Und dass Nico Rosberg sich ein Jahr entschieden hat, die Emotionalität rauszunehmen und sich einfach wie so ein Roboter quasi auf diese Weltmeisterschaft einzuschießen, hat es funktioniert. Und George Russell muss natürlich jetzt so diesen schmalen Grat gehen. Ne? Einerseits, glaube ich, einen Hamilton zu entzaubern, das wird schwer, also dauerhaft zu entzaubern, weil dafür hat Hamilton einfach noch zu viel Lust. Andererseits darfst du dich auch selber nicht verheizen in irgendwelchen Duellen, die du eh nicht gewinnen kannst. Oder du sorgst dann für Crashes. Und Lewis Hamilton ist sehr intelligent darin, einen Crash, sage ich mal, so darzustellen, auch wenn er auf der Strecke passiert, dass der andere schuld war. Das hat er mit Nico Rosberg auch gemacht. Und so ein bisschen wäre das da auch gewesen, weil ich bin mir hundertprozentig sicher, hätte es da irgendwie eine Berührung gegeben, hätte man das schon so drehen können, dass vielleicht eher Russell der war, der jetzt irgendwie nicht alle Kontrollmechanismen in seinem eigenen Kopf unter Kontrolle hatte und dementsprechend es zu dieser Berührung gekommen ist. Mercedes muss moderieren, Mercedes kann aber nicht jetzt einem der Fahrer sagen, du bist die Nummer 1, du bist die Nummer 2, weil dafür sind sie einfach zu nah beieinander. Das ist im Grunde genommen dasselbe wie bei Ferrari. Und Hamilton muss sich jetzt nochmal beweisen. Der alte Löwe hat jetzt einen jungen Löwen, der in sein Revier kommt und auch den Chef machen will und auch den alten Löwen wegbeißen will. Und gleichzeitig aber auch den Respekt vor dem alten Löwen nicht verlieren möchte. Und glaube ich auch ja, auf sich selber aufpassen muss, ne? Das Problem ist, auch alte Löwen wissen natürlich noch genau, wo sie beißen müssen, damit der junge Löwe entweder sich zurückzieht oder selber drauf geht. Also von daher auch ein Duell, was wir beobachten müssen, auch ein Duell, wo man sagen kann, okay, da ist nicht ganz klar, wer am Ende da als Sieger hervorgeht. Sie haben beide verlängert, das heißt, wir werden noch ein bisschen was davon haben. Aber Mercedes muss halt wirklich aufpassen. Na, machen wir uns da nichts vor. Dieses Aufpassen, dass man keinen Rosberg gegen Hamilton mehr hat, das kannst du vergessen. Das ist ein Rosberg gegen Hamilton und das wird sich auch in diese Richtung entwickeln. Die Frage ist, wo entwickelt sich der Mercedes hin? Wenn die Karre jetzt nächstes Jahr wieder nicht in der Lage ist, wirklich Weltmeister zu werden, dann bin ich auch mal gespannt, wie dann die Gemütslage so ist. Ja? Und dann reden wir halt darüber, dass sie sich balgen, aber dann eher um Platz 5 und 6, anstatt dass sie sich balgen darum, Erster, Zweiter, Dritter zu werden. Also von daher, das Team hat ja natürlich auch noch eine eigene Verantwortung, denen ein Auto zu geben, das in der Lage ist, dass sie eben nicht um die Plätze, was war das dann am Ende, 5, 6, 7 irgendwelche sinnlosen Duelle zu fahren, sondern im Zweifel fahren sie diese sinnlosen Duelle um Platz 1 und 2, fahren sich nicht in die Kiste und feiern einen Mercedes-Doppelsieg, also aus Sicht des Teams. Und von daher, ja, gefährliche Situation, definitiv. Wenn ich einem zutraue, das nochmal moderieren zu können, dann Toto Wolff.
Hat aber er vielleicht auch von 2016 was gelernt. Ne? Ja, bitte, Daniel.
Ich finde aber, Mercedes muss sich dem ja auch bewusst gewesen sein, als man Russell verpflichtet hat. Die wussten ja, dass der deutlich stärker ist als Bottas. Man hat es ja spätestens da in Sakir gesehen, als der Hamilton vertreten hat. Dass da jemand kommt, der Hamilton Paroli bieten kann wahrscheinlich. Und ich glaube einfach, dass man so ein bisschen da auch vielleicht naiv war und sich gedacht hat, ja, wenn wir jetzt dem Russell diese Chance geben, wird er uns ewig so dankbar sein. Das Gefühl hatte man auch am Anfang, da war er auch dann sehr kleinlaut, lieb. Ich finde, er verlässt so langsam die Komfortzone und langsam, ja, dann kommt der Löwe aus dem Käfig bei Russell, wenn man diese Metaphern da nimmt mit Tieren. Ich glaube, der wird nicht ewig jetzt da sich klein beigeben und sagen, ja, ich muss jetzt aber hier Toto Wolff dankbar sein, dass ich bei Mercedes fahren darf. Deswegen darf ich jetzt nicht gegen Hamilton schießen, solange der noch hier im Team ist. Ich glaube, das wird bald ein Ende haben. Und
ich glaube, der Plan war ein anderer. Ich glaube ganz ehrlich, der Plan war ein anderer. Der Plan wäre gewesen, dass Hamilton 2021 Formel 1 Weltmeister wird, zum 8. Mal und dann eventuell seine Karriere beendet. Weil,
das kann auch sein.
Dann hätte er jetzt einen anderen Teamkollegen. Ja? Und ich kann mir nicht vorstellen, also außer dass Mercedes dann natürlich, vielleicht hätte sich alles ganz anders entwickelt und wir hätten 2022 ja, vielleicht dann den Mercedes vorne gehabt. Aber wenn man sich das jetzt mal so überlegt, er wäre 21 Weltmeister gewesen, 22 wäre das Auto nichts gewesen. Vielleicht hätte er dann gesagt, okay, ich habe alles erreicht, was ich erreichen kann, das war's. So, dann wäre Russell jetzt die unangefochtene Nummer 1 mit irgendeinem Nummer 2-Fahrer. Lass es Mick Schumacher sein, keine Ahnung.
Und da kommt noch was dazu.
Ja?
Als der Russell bei Mercedes angeklopft hat, die Jahre, ich glaube 19 war er auch schon für die, glaube ich, Testfahrer, 20 natürlich schon dann gefahren für Hamilton. Und dann kommt der endlich in diese Kiste, die Seriensieger war jahrelang und dann ist die Karre scheiße. Und genau. Er hat ja, glaube ich, auch selbst mal gesagt, ich glaube, das war letzte Saison, dass er sehr enttäuscht ist. Er hatte, glaube ich, nach dem 6. Rennen hätte er mit einem Sieg von sich selbst gerechnet, spätestens. Das hat er irgendwann mal gesagt gehabt. Mhm. Das hat er sich auch ganz anders vorgestellt. Und ich glaube, dass das ihm auch ein bisschen nervt. Er erwartet einfach viel mehr. Er hatte so hohe Erwartungen von Mercedes. Ich glaube, er hat gedacht, es wird immer so weitergehen, dass sie Klassenprimus bleiben und dass er da schon einige Siege einfahren kann.
Ja.
Ja, aber jetzt muss er halt vielleicht auch die Krallen auspacken und muss halt auch zeigen, dass er vielleicht dann auch besser als Hamilton ist, um sich vielleicht auch für andere Teams zu empfehlen.
Das ist es nämlich, ne? Weil wenn sich der Mercedes nicht in die richtige Richtung entwickelt, dann wird auch ein George Russell, wie du schon sagst, ja, vielleicht irgendwann sagen, wenn ein gutes Angebot kommt von einem anderen Team, ja, was ihm was bieten kann. Obwohl ich auch da glaube, tatsächlich, dass George Russell für mich ähnlich wie Charles Leclerc und auch Max Verstappen, ich glaube, das sind diese drei Fahrer, die ich eher nur bei ihrem Team sehe. Da würde ich jetzt zum Beispiel Lando Norris, das habe ich ja gerade schon gesagt, nicht mit einbeziehen. Also für mich ist Lando Norris kein McLaren for Life Guy, sondern dann eher Leclerc, Ferrari, Red Bull mit Verstappen und Russell bei Mercedes for Life. Weil da einfach die Verbindungen so eng sind und das sagen sie auch immer und das ist es ja auch, diese Förderung, die Russell von Mercedes bekommen hat, die kriegt er so ein Westi auch nicht. Ja, auch wenn der natürlich Mercedes Junior ist, da ist jetzt nicht, dass Toto Wolff anders als bei Russell bei Williams alle Hebel in Bewegung setzt, um den da in dieses Auto zu bekommen. Weil ich bin mir sicher, wenn er das tun würde, dann würde man schon darüber reden, dass Frederik Westi nächstes Jahr in die Formel 1 kommt und als nächster Mercedes Junior sozusagen nachstößt. Ja, das tut ja keiner wirklich. Also ich glaube, die Einzigen, die wirklich Westi ins Gespräch bringen, sind wir. Das ist unser Eins, der versucht, ihn da irgendwie eine Chance reinzubekommen bei Williams. Aber da ist diese Russell-Förderung, die ist ja einzigartig bei Mercedes. Also klar, Hamilton auch. Es ist aber eben vergleichbar. Ja, also im Grunde bekommt Russell das Hamilton-Treatment von damals, nur halt in einer anderen Sphäre, weil sich einfach die Zeiten auch geändert haben.
Also wirklich merke ich gerade schon ganz viele spannende Teamduelle, die uns da auch erwarten in den kommenden Jahren. Also da kriegt man echt schon richtig Lust drauf. Und letztendlich ist es ja auch jetzt schon spannend, wie wir ja merken. Also,
das ist aber auch das Problem für alle anderen Fahrer, Sophie, ne? Also für alle, die in die Formel 1 kommen wollen, weil die Qualität in der Formel 1 in der Spitze einfach so groß ist, wie vielleicht Jahre nicht, ja. Und das macht es natürlich für nachkommende Talente unglaublich schwer, da reinzurücken, außer sie sind so Jahrhunderttalente wie so ein Oscar Piastri zum Beispiel, wo man halt weiß, okay, der gewinnt im ersten Jahr die Formel 3, im ersten Jahr die Formel 2. Und wo bleiben dann die anderen? Wer rückt danach? Weil das ist halt, diese Spitze ist so eng besetzt mit diesen Fahrern, über die wir jetzt so lang gesprochen haben hier schon wieder in diesem Podcast. Und wir reden ja de facto nur über diese Fahrer. Wir reden nicht über Theo Pocher, wir reden nicht über Frederik Westi, wir reden nicht über Kuschmeini, der wird eh nicht Formel 1 fahren, aber ich wollte einfach noch einen Namen nennen, der sicher nicht Formel 1 fahren wird, sondern wir reden halt über diese Fahrer, die jetzt da sind, weil eben jetzt gerade sonst kein Jahrhunderttalent unterwegs ist. Auch Liam Lawson ist es meiner Meinung nach nicht, obwohl der seine Formel 1 Chance definitiv verdient hat und hoffentlich auch irgendwann längerfristig bekommt. Das ist eine geile Situation für uns, weil ich glaube, dass wir von der reinen Fahrqualität wirklich, wirklich tolle Fahrer haben in der Formel 1. Aber die Kritik ist natürlich eben auch, dass dieses Fahrerfeld sehr stabil bleiben wird, ne? Und wieder wenig Fluktuation haben, außer bei Red Bull. Ja, also Alpha Tauri.
Auch ein Thema, auf das wir nochmal detailliert auf jeden Fall zu sprechen kommen können. Vielleicht ja nächste Woche oder so. Heute haben wir auch noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel. Das Take ist jetzt auch schon wieder relativ lang, aber ich würde gerne ein Team kurz noch mit einbringen, weil das eigentlich sehr gut in diese Thematik auch passt, wenn wir über Teamorder sprechen, weil das war echt ein großes Thema, muss man sagen, an diesem Wochenende. Und es gab da eigentlich im Grunde auch eine ähnliche Situation wie bei Mercedes, nämlich bei Alpine, Daniel. Wir haben jetzt eben schon über viele Fahrer geredet, die sich am Funk beschwert haben, aber das war alles nichts dagegen oder gegen das, was Pierre Gasly da gegen Rennende vom Stapel gelassen hat, muss man sagen. Ja, auch um die Situation vielleicht nochmal kurz zu erklären, weil ich glaube, dass die viele zumindest im Fernsehen gar nicht mitbekommen haben. Da gab es, wie gesagt, eigentlich auch Parallelen so ein bisschen zu der Situation zwischen Hamilton und Russell, weil auch Ocon und Gasly sind nämlich auf unterschiedlichen Strategien unterwegs gewesen und sind sich dann auch spät im Rennen begegnet. In dem Fall war dann Pierre Gasly derjenige, der auf frischeren Reifen hinter Esteban Ocon war und dann von ihm auch durchgelassen wurde, um auf die Jagd nach Fernando Alonso zu gehen. Es ging da um Platz 9. Esteban Ocon hat es allerdings nur unter der Voraussetzung und dem Versprechen gemacht, dass er diese Platzierung auch wieder zurückbekommt. Sollte Pierre Gasly es nicht schaffen, Fernando Alonso einzuholen, das ist ja im Grunde auch keine ungewöhnliche Situation, haben wir schon sehr oft erlebt, aber Pierre Gasly, der schien von dieser Vereinbarung keine Notiz genommen zu haben, beziehungsweise auch sein Team da oder seine Seite der Garage nicht, denn der war mehr als überrascht, als es dann am Ende hieß, ja, jetzt bitte Plätze wieder tauschen. Und ich glaube, ich habe noch nie jemanden so lange am Stück so wild gestikulieren sehen. So ein Mittelfinger war auch dabei. Also es war, eine starke Reaktion vom Herr Gasly, kann man sagen. Auch da ähnliche Frage wie bei Mercedes. Hätte das Team das da besser regeln können, als sie es getan haben, gerade was so den Faktor Kommunikation angeht?
Ja, hat es denn Gasly nicht gehört? Gab es da einen Funkspruch an ihn oder nicht? Weiß man das überhaupt?
Ich glaube, also ich habe es jetzt so mitbekommen, dass sein Renningenieur und er auch gar nicht wussten, dass er den Platz wieder zurückgeben sollte, sondern dass das halt nur quasi die Seite von Ocon so vereinbart hatte, in Anführungszeichen.
Wenn man halt nicht mal das dann hinbekommt und sich danach beschwert, dann läuft da scheinbar einiges falsch im Team. Da gab es da auch schon, noch als Alonso da war mit Ocon auch, zum Beispiel in Saudi-Arabien, auch nette Duelle. Ja, das Team Alpine, das ist aber, finde ich, auch nochmal so eine Story für sich. Da läuft ja gerade wirklich gar nicht viel zusammen, wenn man überlegt, was die für Saisonziele haben. Kevin, du weißt es am besten, du warst ja bei denen gewesen. Was die für große Töne gespuckt haben. Was war Podium aus eigener Kraft dieses Jahr, war, glaube ich, so das Ziel.
Ja, Top 3.
Und dann aber noch mit Tendenz weiter nach oben noch zu kommen dann.
Genau.
Also dann hat man ja da komplett alle Leute auf einmal entlassen. Also was bei Alpine abläuft, ist wirklich ein Graus. Und ich glaube, auch die Fahrer sind davon echt genervt. Und ich glaube, auch die Fahrer, die wissen beide, dass sie da gerade einen schlechten Move gemacht haben mit ihrem Team. Und das wird die arg frustrieren. Und ich will jetzt nicht sagen, deren Zeit läuft ab. Um Gottes Willen, Ocon und Gasly sind jetzt nicht per se alt oder so. Aber ich glaube halt, dass von den beiden wird nie mehr einer in ein Top-Team kommen. Und ich glaube, beide wissen das und oder befürchten das auch selbst. Wenn es mit Alpine nicht klappt, dann war es das, was die Karriere angeht, immer um Siege zu fahren oder um Podien großem. Also jetzt nicht nur mal ein Zufallspodium, wie es manchmal schon passiert ist, aber ja, also ich glaube, sie sehen da so ein bisschen ihre großen Ziele vorbeifahren und deswegen sind die Emotionen blank.
Glaubst du auch, Kevin, dass das eine Rolle gespielt hat, dieser Frust auch bei der Reaktion dann von Pierre Gasly am Ende? Und konntest du die Reaktion nachvollziehen oder fandst du, es war ein bisschen too much vielleicht?
Diese Menschen sind keine Freunde, auch wenn die Leute immer so tun wollen, dass es nicht mehr so ist. Aber Esteban Ocon und Pierre Gasly, das funktioniert nicht. Und das wird auch irgendeiner der beiden irgendwann merken. Alpine ist einfach komplett führungslos. Das muss man einfach mal festhalten. Da ist jetzt ein Bruno Fommer, der, glaube ich, nichts in der Hand hat, sitzt da auch wie ein Schluck Wasser in der Kurve, in der Pressekonferenz, weiß ich nicht, wie mein Geschichtslehrer damals sitzt der da, ne? Also
man hat das Gefühl, das ist wie so ein Maskottchen, wir müssen einen da hinsetzen, dann du.
Ja, genau. Und das Problem ist natürlich, wenn die Kommunikation so schlecht ist, wie sie war am Sonntag, und es steht ja Aussage gegen Aussage, weil wir natürlich nicht bei den Briefings dabei sind, dass ein Gasly sich natürlich nicht hinstellt und sagt, ich bin zufrieden damit, Ocon Platz machen zu müssen, obwohl ich der Schnellere gewesen bin im Rennen, und Ocon sich hinstellt und sagt, ich habe immer für das Team gearbeitet, ich finde es gut, dass das Team mir auch was zurückgibt. Also da bewegen wir uns jetzt natürlich in so eine Sphäre, die, glaube ich, für Alpine sehr, sehr schwer wird zu kontrollieren, weil ich glaube, wenn diese Partnerschaft tatsächlich mal eskalieren sollte, dann hast du so viel Unruhe in der Mannschaft drin, und man muss echt sagen, Esteban Ocon macht sehr viel richtig, was das, ne, also dieses mit dem Helm, mit allen Namen, dann nach Viry zu fahren, mit dem Helm, mit allen Namen, sich dahin zu stellen und zu sagen, ne, das ist mein Team, ich bin hier der Mann, derjenige, der Fernando Alonso verdrängt hat, mir gehört das Team, das lasse ich mir von Pierre Gasly auch nicht wegnehmen. Ich würde Daniel dahingehend widersprechen, dass die Zeit für Pierre Gasly eher abläuft als für Esteban Ocon, weil ich denke fast, dass man sich eher auf Esteban Ocon festlegen wird, weil der einfach sehr viel nach außen hin ist, eher Alpine als Pierre Gasly, und da muss natürlich ein Gasly auch schauen, dass er sich natürlich auf der Strecke durchsetzt. So, und jetzt wieder zurückgepfiffen. Ich fand die Reaktion ehrlich in dem Moment. Es passt in dieses ganze Konstrukt Alpine aktuell rein, dass ein Fahrer einfach am Steuer ausrastet und mit irgendwelchen wilden Gestiken zeigt, wie unzufrieden er gerade ist, damit was da passiert ist. Die brauchen unbedingt einen Teamchef, der das Ding in die Hand nimmt und das Team wieder auf Vordermann bringt, weil ich befürchte, dass sonst der Weg für Alpine nicht in die Richtung Top 3 oben geht, sondern eher in die Top 3 unten.
Ja, schauen wir mal, da muss ja auch mal irgendwann eine Entscheidung anstehen, spätestens dann zu Beginn des nächsten Jahres, aber auf jeden Fall auch ein wildes Rennen für Alpine, auch für Esteban Ocon, muss man sagen, der ja auch bei diesem Startcrash schon involviert war.
Was ist das eigentlich? Was
der ist Auslöser war.
Ja, warum kriegt der keine Strafe dafür? Also das ist ja mal wirklich, man bestraft jeden Rotz in der Formel 1 und Esteban Ocon kann ohne Not einfach rauszucken, das hat mich so an Russell gegen Joe erinnert in Silverstone, als Russell auch völlig ohne Not, weil er irgendwie jemanden neben sich wähnt, rüberzieht und Joe quasi abschießt, ja, und da macht quasi Ocon mit einer Aktion Bottas und Albon das Rennen kaputt, weil Bottas Auto ja auch schon Schaden genommen hat davon, also das habe ich nicht verstanden.
Ja, leider haben wir auch keine Begründung, weil es wurde ja nicht mal untersucht.
Nein.
Und wenn sich mal untersucht wurde, haben wir leider auch kein Dokument.
Das muss man sich zumindest angucken. Beide Situationen, auch Perez gegen Hamilton muss man sich angucken, meiner Meinung nach.
Also da sind wir dann wieder beim altgeliebten Thema. Also ja, auch zumindest aus unserer Sicht da nicht so ganz nachvollziehbar. Aber gut, für LP muss man sagen, zumindest beide Autos in den Punkten gelandet, auch wenn es dann nur die beiden untersten Punkteränge waren. Aber selbstverständlich ist das ja aktuell trotzdem nicht. Von daher, ja, hat man das, denke ich mal, dann auch einfach so mitgenommen. So, jetzt haben wir ausführlich über diese drei Teams gesprochen. Ein paar sind jetzt auf der Strecke geblieben, Alfa Romeo, Haas und Aston Martin unter anderem. Aber ja, ehrlicherweise muss man auch sagen, die haben jetzt nicht so große Themen geliefert wie die anderen Teams. Ich hoffe sehr, dass wir da auch in den kommenden Wochen mal wieder ausführlicher drüber reden können und sie uns auch Anlass dazu geben. Das würde uns sicherlich auch freuen, damit ihr auch nicht immer nur von denselben Teams hört. Das sei dann an dieser Stelle trotzdem nochmal erwähnt. Also sie waren auch dabei und auch dabei war Alpha Tauri und die heben wir uns jetzt gleich für das letzte Take auf, weil die haben ja nicht nur, ja, sportlich standen sie nicht nur im Mittelpunkt, sondern auch mit den Vertragsneuigkeiten auf deren Seite und da bin ich auch sehr gespannt. Es wurde ja aus Fansicht vor allem angeregt diskutiert, was die Entscheidung anging, Liam Lawson kein Cockpit zu geben für nächstes Jahr. Ich bin da sehr auf die Meinung von Daniel und Kevin gespannt. Und die hört ihr, wenn ihr noch dran bleibt, auch beim letzten Take hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de.
Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingscafé. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
Yuki Tsunoda und Daniel Ricciardo, so heißt die Fahrerpaarung bei AlphaTauri nicht nur in diesem Jahr, sondern auch 2024, auch wenn das Team dann anders heißt. Das hat man am Samstagmorgen um 2 Uhr deutscher Zeit bekannt gegeben und wir wollen jetzt über diese Entscheidung sprechen und damit ein letztes Mal herzlich willkommen zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Podcast auf meinsportpodcast.de. Ja, Daniel, lass uns zunächst mal über Yuki Tsunoda sprechen, würde ich sagen. Dessen Fans vor Ort, die waren natürlich ganz aus dem Häuschen über diese Nachricht. Generell hat er ja sehr viel Unterstützung bekommen von Fanseite bei diesem Heimspielwochenende. Dr. Helmut Marko, der hat sich natürlich auch zu der Vertragsverlängerung geäußert, unter anderem auch bei Sky Deutschland und hat gesagt, ungefähr nach dem Motto, ja, Yuki ist halt ein aufstrebender junger Fahrer und vor allem ist er auch der beste Japaner. Und bei Japan, da denken wir natürlich auch so ein bisschen an diese Honda-Verbindung, weil bis der wirklich erste originale Red Bull Powertrain im Heck sitzt bei den Autos, ja, da ist ja Honda doch noch ein recht wichtiger Partner auch für Red Bull und Alpha Tauri. Und ich glaube auch die finanzielle Unterstützung darf man da natürlich nicht vergessen. Die wird ja auch einiges wert sein, weil Yuki Tsunoda, der ist ja auch nicht, ja, schon auch Red Bull Junior, aber vor allem natürlich irgendwie auch Honda Junior. Glaubst du, er hat auf der Strecke in diesem Jahr genug Leistung gezeigt, um sich für ein weiteres Jahr zu qualifizieren? Oder war vielleicht dieser, ja, Honda-Bonus im Rücken vielleicht dann am Ende doch der entscheidende Faktor bei der Entscheidung?
Also ich finde nicht, dass er jetzt sonderlich stark überzeugt hat. Also mir ist jetzt kein Rennen im Kopf, wo ich jetzt denke, boah, da war Tsunoda stark. Also mir fällt wirklich keins ein. Was mir im Hinterkopf ist, ich weiß jetzt nicht, ob es zu 100% stimmt, aber ich glaube, er hat kein Rennenduell gegen Ricciardo gewonnen. Ich glaube nicht. Und gegen Lawson hat er auf jeden Fall keins gewonnen. Klar, er ist unglücklich zum Teil ausgeschieden, aber er hat ja, glaube ich, diesen einen Post gemacht, wo er gesagt hat, wenn ich mit dieser Nickel-Post, wenn ich eine Münze habe, dass ich zwei Münzen verliere gegen den Rookie, ist schon blöd, aber jetzt sind sie, glaube ich, schon dann das vierte Rennen in Folge, wo er Lawson nicht schlagen kann im Rennen. Und wie gesagt, gegen Ricciardo sah er auch nicht sonderlich gut aus. Puh, also ich habe schon das Gefühl, dass er halt das Cockpit bekommt durch die Honda-Verbindung, dass das vielleicht auch gar nicht zur Debatte stand intern. Er ist dann als Honda-Fahrer dann gesetzt für nächstes Jahr und fertig. Und ja gut, über Ricciardo reden wir wahrscheinlich gleich. Deswegen, ich denke eher, dass da die Vertrags- und die Firmenbeziehungen größer waren als die sportliche Leistung.
Ich habe jetzt gerade mal nachgeschaut, in Belgien war Yuki Tsunoda vor Daniel Ricciardo, aber genau, in Ungarn war es andersrum, das ist richtig. Okay. Ja, Kevin, hast du noch was zu Yuki Tsunoda zu ergänzen oder hat Daniel das deiner Meinung nach ganz gut zusammengefasst?
Hat er alles gut zusammengefasst.
Sehr gut, dann darfst du was zu Daniel Ricciardo sagen, wenn du Lust hast. Der ist natürlich ein ganz anderer Typ Fahrer. Dann nicht. Dann darfst du jetzt auch gehen.
Okay, tschüss.
Feierabend.
Das würden sich manche wünschen da draußen, dass ich endlich gehe. Ja. Ihr werdet mich nicht los.
Nein, du bleibst noch hier. Die paar Minuten, die schaffen wir jetzt auch noch gemeinsam.
Okay.
Genau, also Daniel Ricciardo, ganz anderer Typ als Yuki Tsunoda, logischerweise. Er ist nicht jung und aufstrebend, sondern, ja, sagen wir mal, im zumindest mal fortgeschrittenen Rennfahreralter, ist aber auch ein richtiger Routinier natürlich. Und er bringt auch eine Menge Werbewert mit. Das ist durchaus ja auch kein Geheimnis und das ist vielleicht ja auch nicht unwichtig, gerade mit Blick auf das Rebranding mit neuem Titelsponsor dann auch im kommenden Jahr. Und er schielt natürlich auch immer noch auf ein Cockpit bei Red Bull, um vielleicht auch Sergio Perez zu ersetzen. Was war da bei Daniel Ricciardo deiner Meinung nach der ausschlaggebende Faktor, ihn zu behalten?
Ich glaube, der Vertrag. Es hat ja keiner ehrlicherweise mit Liam Lawson gerechnet, weil ja keiner davon ausgeht, dass sich ein Fahrer verletzt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Daniel Ricciardo, als er sich entschieden hat, zu Alpha Tauri zu gehen, sich nicht eine Option für die Saison 2024 zumindest mal in den Vertrag hat schreiben lassen. Also da wäre er ja schön doof und das ist er ja nicht. Und bei allem Gerede darüber, dass es natürlich ein großes Risiko war, was ja auch Dr. Marco ihm selber quasi vermittelt hat, glaube ich halt nicht, dass man davon ausging, erstens, dass Sergio Perez sicher 2024 nicht mehr in dem Auto sitzen wird. Zweitens, dass Daniel Ricciardo sicher 2024 nicht mehr bei Alpha Tauri sitzen wird. Weil, Liam Lawson hat super Leistung gezeigt in Japan, aber keiner weiß natürlich, ob er das auch in die Formel 1 bringen kann. Die Chance hat er jetzt bekommen, die Chance hat er genutzt. Aber ich befürchte einfach, dass die vertragliche Situation von Daniel Ricciardo, das hat Timo Glock ja auch in der Vorberichterstattung am Sonntag bei Sky gesagt, dass diese Verträge einfach fix waren und dass er deswegen nicht in der Lage war, einen der beiden Plätze zu bekommen. Aber Daniel Ricciardo ist der nächste Fahrer, der bei Red Bull Racing sitzen wird, wenn Sergio Perez weg ist. Das glaube ich tatsächlich schon, weil das kann auch nächstes Jahr passieren. Also da würde ich jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, dass man bei Red Bull nicht in der Sommerpause zum Beispiel sagt, okay, komm, halbes Jahr setze dich auf die Ersatzbank, Sergio, das war's, du kriegst dein Geld und halte bitte die Klappe. Und Daniel Ricciardo setzt sich da rein und Liam Lawson kriegt den Alpha Tauri-Sitz. Also das würde ich nicht ausschließen. dass man bei AlphaTauri oder Hugo Boss oder Adidas oder wie auch immer das Team dann nächstes Jahr heißen wird, sagt, wir möchten gerne einen erfahrenen Fahrer haben für die Autoentwicklung. Das kann ich vollkommen nachvollziehen. Und da steckt man zwei Fliegen mit einer Klappe bei Red Bull. Man hat einen erfahrenen Fahrer, der das Umfeld kennt mit Daniel Ricciardo im AlphaTauri. Und man hat einen Fahrer mit Daniel Ricciardo, der Sergio Perez Druck machen kann. Und wo man weiß, den kann man immer, wenn man möchte, rüberziehen in den Red Bull. Und von daher bleibt das natürlich eine super Situation für alle Seiten. Für Daniel Ricciardo ja auch, muss man ja sagen. Der darf auch weiter Formel 1 fahren. Und deswegen glaube ich, dass Liam Lawsons weiter Engagement aktuell einfach nur aufgeschoben, nicht aufgehoben ist. Und dass einfach das Timing schlecht war. Ich glaube, das war einfach jetzt eine Timing-Sache. Die Vertragssituation von Tsunoda und Ricciardo. Und einfach Pech, dass Lawson so gut war, dass man eigentlich nicht an ihm vorbeikommt, aber man leider jetzt gerade an ihm vorbeikommen muss.
Ich glaube, ich habe es auch letzte Woche schon gesagt, für mich ergibt es eigentlich nur begrenzt Sinn, Lawson im kommenden Jahr als Ersatzfahrer zu parken, weil er eigentlich bewiesen hat, dass er jetzt die nötige Reife auch für die Formel 1 hat. Aber es ist ja wohl laut Dr. Helmut Marko auch ein gutes Aufbauprogramm geplant, ist ja auch bei allen Rennen dabei und ja, wird schon extrem eng mit dem Team zusammenarbeiten. Vielleicht auch ein bisschen ähnlich wie Oscar Piastri, als er noch bei Alpine war und da eben auch sein Jahr an der Seitenlinie verbracht hat. Ja, Daniel, muss man dann sehen, würde ich sagen. Ne? Welche Perspektiven siehst du für Liam Lawson in der nahen Zukunft? Glaubst du, er kann da auch 2024 was Positives aus diesem Jahr ziehen, auch wenn er jetzt nicht im AlphaTauri unterwegs sein sollte?
Boah, also wenn du nur auf der Ersatzbank bist, klar, du bist zwar Ersatzfahrer für vier Fahrer irgendwo, aber die Wahrscheinlichkeit ist ja schon wirklich gering, dass jemand wirklich ausfällt. Das kommt ja in den seltensten Fällen vor. Klar, es kann passieren, haben wir jetzt gesehen. Ich weiß nicht, wenn du nur Simulatorarbeit machst und so, ich glaube, viel, das bringt dich nicht weiter. Also ich glaube, weiter bringt dich die Strecke, das echte Rennen, das bringt dich weiter, aber nicht da auf dem Abstellgleis zu stehen. Aber ja, er hat halt keine Chance. Die Verträge waren halt so, jetzt kann man sagen, es war Pech, aber andererseits kann man auch sagen, es war sein größtes Glück, was er je haben konnte, dass Ricciardo sich verletzt hat. Sonst hätte er es nie beweisen können, dass er es drauf hat. Und dann würden wir gar nicht darüber diskutieren jetzt oder darüber reden, dass er eine gute Leistung bringt. Von daher würde ich schon sagen, dass es nicht Pech war, sondern eigentlich war es sein Glück. Und ich bin mir auch sicher, dass er zeitnah in einem Auto sitzen wird. Wahrscheinlich nicht mehr dann 24, es sei denn, es passiert noch irgendwas Wildes bei Williams. Da wird ja auch zum Teil reingeredet. Ja, ist wahrscheinlich auch eher von Medien. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er das Red Bull ihn gehen lässt. Also dann, das sehe ich nicht. Ich glaube, die wollen ihn unbedingt halten und werden ihn das so stark versüßen, dass er wahrscheinlich hinter den Kulissen irgendwie für 25 was vielleicht garantiert bekommt, dass sie ihn halt nochmal stillhalten, wie Mercedes das mit Russell gemacht hat. Ja, was ich aber noch anfügen möchte, ist, ich kann irgendwie gar nicht nachvollziehen, dass man Ricciardo so stark sieht bei Red Bull und ihn Perez damit Druck machen will. Mein Empfinden ist, schmeißt Perez raus, setzt Ricciardo rein und der Abstand zu Max Verstappen ist mindestens genauso groß, vielleicht sogar vor allem am Anfang noch größer. Also ich sehe nicht, dass Ricciardo da jetzt also das wird für mich dann genau der gleiche Perez-Move sein. Also er würde wahrscheinlich genauso schnell in der Kritik stehen, die Abstände werden wahrscheinlich ähnlich sein, ist meine Meinung nach. Also ich glaube, damit gewinnen sie einfach gar nichts. Dann, ja.
Ja, sie gewinnen, dass Verstappen ruhig ist. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht darum, jemanden zu holen, der Verstappen-Konkurrenz machen kann. Deswegen verstehe ich auch nicht, warum Leute annähernd auf die Idee kommen, dass ein Lando Norris zu Red Bull gehen sollte. Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass Max Verstappen das wollen würde. Weil plötzlich kommt da ein Fahrer, der vielleicht sogar tendenziell besser ist als er. Also ich glaube halt schon, dass Ricciardo die Variante ist, die auch der Verstappen-Clan gerne haben möchte. Weil damit ist klar, der wird auf Jahre weiter die klare Nummer 1 bei Red Bull sein. Also ich sehe schon den Hintergrund dahinter, dass man sagt, okay, Ricciardo da reinzusetzen, ist nicht der dümmste Move, sag ich mal.
Aber Perez, sollte man dann Perez während der Saison rausschmeißen, wenn er sowieso weiterfahren würde, auch als
Nummer 2? Weil der Verstappen-Clan Perez nach wie vor loswerden will, meiner Meinung nach.
Okay.
Das weiß ich ja eben gar nicht so. Ne? Ist halt auch eine interessante Frage, weil solange er halt keine weiteren Probleme macht, das wissen wir jetzt eben nicht, ne? Hier Monaco-Gate und so weiter und so fort. Aber ansonsten, ich meine, letztendlich, jetzt gerade kann er sich ja nicht beschweren.
Genau, aber also jetzt gerade ist eigentlich alles super, muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist so lange super, bis es mal wieder dazu kommt, dass Perez Hochwasser bekommt. Oberwasser bekommt. Hochwasser, ja, nee, hoffentlich nicht. ja, vielleicht noch ein Wort zu Liam Lawson. Ich finde das, was Daniel gesagt hat, einfach super gut. Und Sophie, ich meine, wir beobachten Liam Lawson ja auch schon ein bisschen intensiver die letzten Jahre. Er ist ja das perfekte Beispiel dafür, wie wichtig es ist, dass du weiter Auto fährst. Er war in der DTM richtig gut, da wäre er fast Meister geworden auf Anhieb. Eigentlich ist es eine Schande, dass es nicht geworden ist, muss man ehrlicherweise sagen. Was aber aus anderen Gründen passiert ist, da konnte er dann nichts mehr für. Dann in der Superformula zu fahren, ist super gut gewesen für ihn. Das ist eigentlich das perfekte Beispiel für jeden jungen Fahrer, der in irgendeinem Konstrukt hängt. Du musst immer versuchen zu fahren. Du musst immer versuchen, auch viel zu fahren und Verschiedenes zu fahren vielleicht auch. Und das ist ein Fund für ihn, was ihn 2025, glaube ich, bin ich mir ziemlich sicher, außer jetzt nächstes Jahr beim Red Bull-Kader rastet irgendeiner vollkommen aus in der Formel 2 und gewinnt die Meisterschaft mit 300 Punkten Vorsprung. und dann kommt man an ihm gar nicht mehr vorbei. So Isaac Hadja oder so. Plötzlich dreht er völlig ab. Dann wird es vielleicht für Lawson auch wieder schwer. Aber ich glaube, 2025 sitzt er in irgendeinem dieser Red Bull-Autos. Und vielleicht wird es ja auch er. Vielleicht wird man merken, es ist doch gar nicht so doof, ihn jetzt direkt in den Red Bull zu setzen. Obwohl ich glaube, da hat Christian Nimmervoll dann durchaus recht. Da ist er vielleicht noch nicht weit genug für. Dann hätte man so einen Albon-Fall, der dann vielleicht, ja, unschön auf der Nase landet. Also vielleicht wirklich bei AlphaTauri oder wie auch immer das Team heißt, erstmal 2025 ganz entspannt ran an die Sache. Wer weiß, ob Tsunoda dann noch da fährt oder ob wir ein ganz neues Fahrerduo bei AlphaTauri dann sehen. Und ich würde mir wünschen, und da gehe ich dann mit Kevin Herrmann mit, dass AlphaTauri wieder ein klares Junior-Team wird. Also, dass da wegen meiner 2025 Hadja und Lawson sitzen. Ja, und nicht mehr Tsunoda, der dann sein 6. Jahr gefühlt Formel 1 fährt und es einfach noch nicht packt, auf dem Level zu fahren, wie man es braucht. Und der wird eh zu Aston Martin Honda gehen oder vielleicht auch nicht. Vielleicht ist auch seine Formel 1-Karriere dann einfach vorbei, weil Stroll nicht entlassen wird und Alonso weitermachen möchte. Und dass man einfach wieder so ein Young Drivers-Team hat bei Red Bull, das wird mir eher taugen, sage ich mal, als jetzt wieder einen Daniel Ricciardo da zu haben. Weil, ja, ich brauche Daniel Ricciardo in der Formel 1 nicht mehr. Also, der hatte seine Zeit, die Zeit ist vorbei und der blockiert genauso wie manch anderer einen Sitz in der Formel 1 für einen jungen Fahrer. Ist vielleicht eine unpopuläre Meinung, weil ich weiß, dass sehr viele Daniel Ricciardo-Fans da draußen sind, die sich total freuen, dass er da ist.
Ja. Ich bin bei dir, Kevin.
Ja, danke.
Ich sehe es dann genauso wie du.
Ja, ich weiß nicht.
Also, erst zu flüchten.
Ja.
Um dann wiederzukommen, angekrabbelt zu kommen, also er hat sein Gesicht doch verloren. Und
das ist es nämlich.
Also, und er hat ja noch jetzt nicht durch Leistung geglänzt, als er weg war. Deswegen, ja. Man kann es eigentlich kaum nachvollziehen. Ja.
Und es ist auch für jeden Red Bull Junior-Fahrer ein Schlag in die Fresse. Ja. Also das ist halt einfach so. Also ich kann nicht nachvollziehen, warum man sich als junger Fahrer das Red Bull-Konstrukt antut. Weil du gewinnst dadurch einfach nichts. Außer natürlich eine gute Förderung. Da muss man ehrlicherweise sagen, das gewinnt man schon. Aber die Durchlässigkeit ist in den letzten Jahren einfach miserabel. Ist wirklich miserabel und ich finde, das muss man auch kritisieren. Und das muss man auch, da muss man auch Dr. Helmut Marko in die Verantwortung nehmen für. Wie sollen denn Fahrer in diese Max Verstappen-Liga kommen, wenn sie nicht die Chance bekommen, Formel 1 zu fahren? Was bringt es dir denn, nur Formel 2 zu fahren oder dann eben gar nicht mehr. So, also klar, du hast einen Verschleiß, du hast einen hohen Verschleiß an jungen Fahrern, aber dieses zweite Team sollte ein Sprungbrett sein, wo Fahrer die Chance bekommen, sich zu beweisen. Und das passiert mir einfach zu wenig, muss ich sagen. Ich meine, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, da ist ein Daniel Kwiat wieder plötzlich zu AlphaTauri gerückt. Also da muss man den halt komplett entlassen. So, da muss man halt den Nächsten reinholen. Und wenn der nichts ist, ist er nichts. Da hat man noch genug andere Fahrer, die eine Chance bekommen können. Und von all den Fahrern wird irgendwann jemand da sein, der plötzlich in der Formel 1 komplett durch die Decke geht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Der sich plötzlich wohlfühlt, der funktioniert. Ja, dann hat man doch einen Jackpot gezogen. Ich meine, war doch die ganzen Jahre zuvor nicht anders. Warum ist man von diesem Weg abgewichen? Und das finde ich halt schade, weil es sind so viele dann doch auch Talentierte. Auch Dennis Hauger zum Beispiel, der wird in die Röhre gucken. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn die jetzt wirklich ausdünnen, den Kader, verstehe auch nicht, warum. Was ist das? Enzo Fittipaldi? Oder wer fährt da? Warum? Warum fährt Enzo Fittipaldi im Red Bull-Kader? Das ist doch auch wieder so ein Platz. Also, nee, war es Enzo? Doch, Enzo, ne?
Ja.
Ich meine, es ist Enzo Fittipaldi. Auf jeden Fall.
Montoya auf jeden Fall auch
Montoya,
noch
am Start. Genau. Ja. Also
es ist Enzo auf jeden Fall. Ja.
Also ich finde, Red Bull hat da so ein bisschen den Fokus verloren, meiner Meinung nach. Und da würde ich mir wünschen, dass sie wieder mehr hinkommen und dass da wieder mehr Chancen gegeben werden und nicht immer gesagt wird, ja, aber der ist vielleicht nicht konstant genug oder so. Oder klar, bei Tsunoda ist es vielleicht die Honda-Partnerschaft, vielleicht wäre er sonst schon lange weg, nach den Standards, die man sonst bei Red Bull hätte. Aber ich würde mir mehr Chancen wünschen bei Red Bull, weil das ist das einzige Team, das ist der einzige Laden, der das liefern kann, weil der Rest kann es einfach so nicht liefern. Also ist vielleicht was für die Zukunft und hoffe, dass das wieder ein bisschen mehr kommt.
Ist natürlich auch kurios, ne? Da suchen sie jetzt seit Monaten und Jahren irgendwie einen Junior, der mal wieder bereit ist, holen dann Perez für Red Bull, holen De Vries von außen für AlphaTauri und jetzt haben sie einen und der sitzt
genau drin. Das ist es. Im Endeffekt hätte man doch einfach so viel Vertrauen in Liam Lawson haben können, der jetzt schon so lange in diesem Ding ist und auch in anderen Serien geglänzt hat, also auch in der DTM zum Beispiel. Warum gibt man ihm nicht von Anfang an die Chance? Er war doch da. Letztes Jahr saßen wir mit Dr. Helmut Marko in Ungarn. Da habe ich ihn nach Liam Lawson gefragt. Dann sagt er, ja, der ist nicht konstant genug. Ja, wie soll denn einer konstant genug sein, wenn er dich die Chance bekommt? So, oder zudem hat Dennis Hauger war ja zu dem Zeitpunkt auch noch, was wäre aus Jüri Vips geworden? Das wissen wir natürlich auch nicht. Vielleicht wäre Jüri Vips der Nächste gewesen. Das werden wir nie erfahren, weil er doof war. Ja, und aber da gebe ich dir vollkommen recht, Sophie, weil es macht halt einfach, es sieht von außen total komisch aus. So, wenn du einerseits über die ganzen Jahre alles, finde ich, ganz gut gemacht hast, ne, dann hast du dann auch mal was Verrücktes, hast Sebastian Bourdais geholt aus der Indycar-Serie, es hat nicht funktioniert, gut, dann halt der Nächste. So, und wie du schon sagst, dann kommt Perez, dann kommt De Vries, ja, und am Ende sind sie beide gescheitert, sag ich mal. Und da hätte man schon seitdem zwei, drei Junioren eine Chance geben können. Genauso wie Ricciardo jetzt zu holen. Also, ich kann es einerseits verstehen, nochmal, aber andererseits finde ich, und wenn wir dann immer über das Thema Jugendförderung sprechen im Motorsport, dann gerade so ein Konstrukt, was auch so viele junge Fahrer bindet, muss man ja auch sagen, weil all die Fahrer, die im Red Bull-Kader sind, die haben ja keine Chance, woanders hinzukommen. Die sind ja quasi im Red Bull-Kader gefangen. Das heißt, sie sind erstmal auf den Goodwill von Red Bull angewiesen, dass sie die Chancen bekommen oder sie eben nicht bekommen. Dann sagt man einerseits, ja, aber die werden ja weiter gefördert im Motorsport danach. Ich meine, es ist ja auch schön und gut, aber bis dahin haben die es nicht dahin geschafft, wo sie es vielleicht hätten schaffen können, wenn die eine Durchlässigkeit gehabt hätten. Wir wissen ja nicht, wie sie in der Formel 1 sind, weil sie nie Formel 1 fahren werden. Also von daher, ja.
Ja, man kann nur hoffen, ich hoffe es zumindest persönlich sehr, muss ich zugeben, dass Liam Lawson dann spätestens 2025 auch wirklich die Chance bekommt. Mit Garantien ist ja immer schwierig, vor allem bei Red Bull, aber auch in der Formel 1 generell. Aber ja, vielleicht passiert ja auch 2024 noch was, wer weiß das schon. Daniel hat ja vorhin Williams auch kurz angesprochen. Es scheint aktuell ja keine wirklich wahrscheinliche Option zu sein aus verschiedenen Gründen. Wobei man auch sagen muss, Logan Sargeant, der hat dann dieses Wochenende ja wieder keine Werbung für sich gemacht, hatte Samstag einen sehr, sehr unnötigen Crash im Qualifying, musste dann noch das dritte Chassis verbaut bekommen über Nacht für den Sonntag.
Vielleicht noch
10 Sekunden Strafe ins Rennen gegangen. Ja.
Vielleicht noch eine Sache zu Liam Lawson ganz kurz.
Yes.
Etwas, was mir aufgefallen ist, wo ich nicht weiß, ob das klug ist von ihm. Ich meine, ich finde das nobel und richtig, dass er sagt, er möchte nach Japan zurück und die Superformula-Saison zu Ende fahren. Vielleicht wäre es klüger gewesen zu sagen, um halt zu signalisieren, ich möchte unbedingt hier bleiben. Ich hätte schon Bock, die Saison zu Ende zu fahren hier. Weil wer weiß denn, was mit Daniel Ricciardo ist? Wie lange soll er noch? Also ist der in Katar wieder dabei? Ist der in Katar nicht wieder dabei? Wie ist es mit der Hand? Kann die Hand überhaupt noch vernünftig funktionieren im Formel 1? Das wissen wir ja alles nicht. Und jetzt hat er sich natürlich so fixiert darauf, wieder nach Japan zurückzugehen und das zu machen. Also ich finde das gut, ich finde das cool, dass er es macht, weil das spricht für ihn, das spricht für eine gute Erziehung und auch für Loyalität in diese Richtung. Aber ich glaube, du musst manchmal so eine Chance auch beim Schopf packen und noch ein Stück weitergehen. So, und vielleicht wäre es dann noch so ein bisschen, zumindest ein bisschen zu bohren und zu sagen, ja, ich hätte schon Lust, hier weiter das ganze Ding zu Ende zu fahren. Weil das hat er ja nie gesagt. Er hat immer gesagt, wir gucken von Rennen zu Rennen. Daniel wird irgendwann zurückkommen. Ich habe noch Verantwortung in Japan und so. Ich meine, es ist schon gut, dass er die Superformula gewinnen möchte. Und ich glaube, die Chancen hat er ja auch. Aber vielleicht ist zu viel Noblesse, sage ich mal, auch hinderlich in so einem Fall. So einfach vielleicht auch seinen Standpunkt klar machen. Ich würde hier auch zu Ende fahren. Warum nicht?
Da musst du mich kurz aufklären, Kevin. Beißt sich das denn mit einem Formel-1-Wochenende?
Mhm. Ja, ich glaube, ab
Mexiko oder?
Wäre, glaube ich, wäre raus. Nicht nur.
Wäre das Einzige, ne? Wahrscheinlich, weil es ja Finale. Aber
ach so, ja gut.
Dann oder? Ich glaube, ja. Ist ich glaube, es ist nur noch Suzuka jetzt.
Ach ja, dann
setzt mal nochmal den fünften Fahrer rein, diese Saison für das eine Wochenende, wenn Daniel Ricciardo.
Dürfen die gar nicht.
Dürfen sie nicht.
Nur vier. Also es müsste ja. Nick de Vries, der hat doch Vertrag. Kann doch mal ein Rennen machen.
Oh mein Gott, das wäre ja so cringe. Da fällt mir ja gar kein besseres.
Das war ja ganz witzig in Monza, als wir da saßen, ne? Weil wir uns auch überlegt haben, wer ist eigentlich jetzt Ersatzfahrer? Ne? Und dann wurde ja ganz schnell mal ein paar Anfragen gestellt, dass de Vries ja echt noch unter Vertrag ist. So, und das ist schon kurios auf jeden Fall.
Ja, der geht jetzt studieren. Noch mal kurz zurück genau. An die Rennstrecke.
Ja. Das war so witzig, oder? Diese Bilder von ihm da in Harvard, wie so ein Tourist mit diesem Harvard-T-Shirt und so. So wie jemand, der mal in Harvard zu Besuch ist und sich im Merchandise-Shop so ein Harvard-Shirt gekauft hat.
Du bist ja nur neidisch, Kevin. Wir werden es nie nach Harvard schaffen.
Das stimmt, aber ich möchte auch gar nicht mehr. Ich meine, Studienzeit ist vorbei.
So ist es. Und das nehme ich jetzt auch mal als Stichwort, um zu sagen, auch unsere Zeit hier im Podcast ist heute jetzt so langsam vorbei. Haben jetzt schon wieder sehr, sehr ausführlich über viele Themen gesprochen. Also wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann vielen Dank. Aber Kevin, bevor wir uns verabschieden, bleibt uns natürlich wie immer noch der Blick auf die Tippspielergebnisse. Und ich hoffe, dass wir und auch unsere ZuhörerInnen da draußen gut abgeschnitten haben. Ich habe eigentlich ein ganz gutes Gefühl.
Ja, aber keiner hat so gut abgeschnitten wie Kevin Herrmann leider. Zumindest nicht bei uns hier im Podcast. 5 Punkte für ihn am Wochenende, 4 für dich und 3 für mich. Das bedeutet, dass du weiter Führende bleibst mit 41,5 Punkten. Die Motorsport-Total-Redaktion liegt bei 35,5 Punkten auf 2. Und ich bin Dritter mit 32 Punkten. Dann in unseren Starting Grid Kick-Tipp-Spielgruppen, wir haben ja 2, hat der Till in Gruppe 1 mit 112 Punkten den Tagessieg geholt und Spinotto mit 110 Punkten in Starting Grid Gruppe 2. Und die Top 3, die stellen sich jetzt wie folgt auf Platz 1 aus der Gruppe 2. Christio mit 1583 Punkten. Aus Gruppe 2 ist ebenfalls der Tipper 3000 in den Top 3, nämlich auf Platz 2 mit 1580 Punkten. Und jetzt neu auf Platz 3 in der Gesamtwertung ist Kevin Herrmann mit 1573 Punkten. Der kann natürlich nicht gewinnen. Das heißt, sollte er in den Top 3 sein, wird dann wird der nächste aufrücken. Nochmal zur Erinnerung, der Erstplatzierte bekommt den Mini-Helm von Max Verstappen, der Formel-1-Saison 2023. Der Zweitplatzierte ein 50-Euro-Gutschein für fanshop.formel1.de, wo ihr euch euer Merchandise auf jeden Fall sofort kaufen solltet, wenn ihr Merchandise braucht von der Formel 1. Und der Drittplatzierte bekommt die beiden Bücher von Stefan Ehlen mit Widmung und Signatur.
Ja, vielen Dank dir für das Update. Und wenn ich schon dabei bin, mich bei dir zu bedanken, mache ich da doch auch gleich weiter und sage auch ein großes Dankeschön, dass du wie jede Woche auch heute wieder mit dabei warst.
Ja, danke dir, hat Spaß gemacht.
Ja, mir auch. Und Daniel, ich hoffe dir auch. Schön, dass du auch mal wieder mit dabei bist. Du bist ja doch eher öfter mal im Hintergrund dann dabei, gerade auch bei den Videos und Livestreams etc. Deshalb cool, dass wir dich und deine Meinung auch heute mal hören durften, mal wieder hier.
Sehr, sehr gerne und ich hoffe, Kevin wartet nicht wieder 2 Jahre bis zur nächsten Einladung.
Ja.
Nein, warte ich nicht.
Sehr gut. Hätten wir das auch geklärt. Ich hoffe auch, dass es so lange nicht mehr dauert.
Wir hören Daniel garantiert noch in dieser Saison mindestens einmal.
Das ist aber ein Wort.
So lange ist er nicht mehr. Also dauert es dann nicht mehr so lange, bis wir uns oder Daniel hier wieder hören. Und nächste Woche Wahrscheinlich nicht, aber wer weiß. Ich weiß noch gar nicht, wen wir da dabei haben. Vielleicht weiß Kevin das auch noch gar nicht. Lasst euch überraschen, sage ich einfach mal. Ist ja immer eine bunte Mischung hier bei uns. Und am kommenden Rennwochenende oder beziehungsweise am kommenden Wochenende ist kein Rennen, das wollte ich sagen. Es ist kein Rennwochenende, sondern ein freies Wochenende. Ist ja vielleicht auch mal wieder ganz schön. Es stehen ja doch noch ein paar Rennen dann an in den kommenden Wochen und Monaten. Aber wir hören uns natürlich am Montagabend wie gewohnt trotzdem dann mit der Vorschau auf den großen Preis von Katar, wo dann eben vermutlich zumindest die nächste und auch letzte WM-Entscheidung des Jahres fallen kann. Wir freuen uns, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und keep racing.
Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Sophie Affeld in Zusammenarbeit mit motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.